Nun ist es endlich wieder soweit. Viel gute Laune und Heiterkeit.
Letztes Mal war schlimmer.
Ja, ich glaube, ja, wir müssen das mal intensiver zusammen üben.
Nein.
Nicht?
Spontan kommt es viel besser.
Ja. Wenn du das sagst, dann wird das so sein. Ja, herzlich willkommen hier zum Dachtheken-Duett mit André Lichtschlag und Martin Mocharski. Ja.
Aber ich merke, die Leute verteidigen unseren Gesang. Ne? Also die wissen, da gibt es ja immer diese notorischen 2, 3, 4 Mopperer, ne,
ja,
in den Kommentarspalten.
Immer wieder.
Und ja, Nachdem ich ja einmal gedroht habe, irgendwann zu streiken, wenn das so weitergeht, verteidigen die uns schon prophylaktisch. Da können wir, also ich habe es ja letztes Mal ausprobiert, ich kann noch so schräg singen. Also vielen, vielen Dank für diese Verteidigung. Ich habe das sehr gerne gelesen. Ja. Ja, die Leute sind schmerzbefreit.
Ja.
Die wollen uns reden hören, nicht singen hören, aber sie nehmen das in Kauf.
Ja.
Ja,
die
ich finde das gut.
Die Erwartungen sind ja auch hoch, ne? Jetzt an uns nach dieser doch recht ereignisreichen Woche.
Weiß ich gar nicht, ist das so?
Doch, man liest hier und da mal was, ne? Die Leute sind ja schon gespannt.
Bekommen wir jetzt schon Zuschriften vor der Sendung?
Ja, doch, habe ich bei Twitter habe ich das gesehen. Ja, die Leute sind dann schon gespannt, noch vor dem Dachtheken-Duett, ja, was wir da wohl hier von uns geben. Und ja, es ist ja.
Du sammelst ja immer die Themen.
Ich sammle auch die Zuschriften. Und ja, meine Damen und Herren, Sie sehen, der Gabentisch ist reich beschenkt. Sie wissen, Ostern ist so gut wie vorbei und Weihnachten steht quasi schon vor der Tür. Und ja, Sie wissen ja, Weihnachten heißt Weihnachtsspecial vom Dachtheken-Duett, ne, mit uns. Und Sie wissen, wir genehmigen uns zu diesem Anlass dann auch das ein oder andere Tröpfchen, gerade auch von Ihnen, also Tröpfchen, die uns von Ihnen zugeschickt werden. Und hier, meine Damen und Herren, sehen Sie.
Damit die Lichterkette auch von innen leuchtet.
Genau, ne? Damit das Glühen von innen kommt, sozusagen. Also ich habe hier, wie gesagt, von einem Zuschauer, der uns noch gar nicht so lange kennt.
So geht das jetzt um diese Flaschen hier?
Es geht jetzt um diese Flaschen. Ja, klar, die wollte ich jetzt erst einmal abfrühstücken, damit
damit wir die dann wegpacken können bis Dezember.
Richtig,
ja, genau,
die werden wir heute natürlich nicht verkosten, so, aber wir wissen natürlich, dass wenn das Dachtheken-Duett Weihnachtsspecial stattfindet, dass Sie dann mit uns auch gemeinsam trinken wollen, und zwar das, was wir hier haben. Und da habe ich von, jetzt wird's schwierig, Quevrivino, also Q-V-E-V-R-I-Vino. Ja, lieber Gregor, vielleicht sagst du mir irgendwann mal, wie man das richtig ausspricht. Also von diesem Weinhändler, von Q-V-E-V-R-I-Vino, Einblendung. Jetzt haben wir hier drei wundervolle georgische Weine zugeschickt bekommen. So, und da möchte ich mal
ganz. Ich bin sehr gespannt.
Da habe ich hier auch eine, ne, damit das jetzt auch hier eingeblendet werden kann. Da muss der Sascha Koll gleich entsprechend nach den Bildern suchen. Auf dieser Seite, da haben wir zum einen Zinandalli, ein feiner Weißwein, trocken und fruchtig. Das dürfte der hier. Guck mal,
die Weine heißen auch so wie die Fußballer. Die Fußballer aus Georgien, die hießen auch immer so Willi irgendwie. Willi, Dalli, Halli, Hauptsache Illi am Ende. Udi, Ali.
Ich bin da nicht so.
Ja, ist das
doch
so?
Doch, war glaube ich so.
Du kennst mir gerade
keiner ein, aber ich habe da sowas dunkel in Erinnerung.
Die Weine heißen offenbar da auch so.
Ja. Ja, also wie gesagt, dann also.
Wie heißt er denn? Heißt er auch?
Nee, er heißt Werner.
Werner Ralli.
Gregor Werner, das ist der Geschäftsführer dieses dieses Wein-Online-Handels, und er ist übrigens über Horst Lünning auf uns aufmerksam geworden. An dieser Stelle auch nochmal einen herzlichen Gruß und ein herzliches Dankeschön an Horst Lünning. Sie sehen, was uns widerfährt, wenn sie auf uns aufmerksam machen. Nun, das ist wie gesagt dieser Weißwein, von dem ich jetzt hier, den ich jetzt hier gerade vorgestellt habe.
Macht den, Lüning macht Werbung und schon bekommen wir Alkoholiker
zu. Ja, das ist wundervoll, so muss das auch sein.
Das ist doch Karma, oder? Das hängt doch zusammen.
Eigentlich ja. Ich finde das
danke, Horst.
Herrlich, danke Horst. Ja, den trinkt man am besten kühl, aber nicht eiskalt. Dann haben wir hier jetzt hoffentlich.
Da müssen wir aber, das musst du aber aufbewahren für Dezember, das wissen wir doch nie mehr.
Das wird zu den Flaschen
gelegt. Am besten stellst du die direkt dahin, wo die hingehören. Das heißt, der ist kühl, aber nicht eiskalt, der kommt ins Flaschenfach.
Ja.
Während wo da jetzt gleich vielleicht steht eiskalt, falls das noch kommt.
Ja, ja, warte.
Dann kannst du den direkt ins Kühlschrank stellen.
Da haben wir hier Kinsmarauli. Das ist der hier, Kinsmarauli.
Auch ein Lie.
Wohl der beliebteste unter den lieblichen Roten. Gut gekühlt servieren. Also der aber wird dann
was Rote ist ja nicht so meine Sache. Den musst du trinken, ich trinke den anderen dann.
Ja, ich bin also voll für lieblich. Also ich bin
dann
also
müssen wir irgendwie an der Stelle müssen wir dann ausnahmsweise mal extra trinken, glaube ich.
Wieso?
Ach, voll Quatsch, ich probiere alles. Wir müssen nur den lieblichen dann, glaube ich, vorher trinken. Den müssen wir so am Anfang oder ganz zum Schluss. Egal, sehen wir dann. Ist ja noch ein bisschen hin.
Genau. Die Strategie des Saufens werden wir dann kurz vor der Schlacht noch mal durchgehen.
Ja, die gehen wir ja meistens schon Monate vorher schon latent durch.
Ja,
aber im April haben wir noch nie angefangen.
Nee, noch nicht. Aber wir
haben nicht mal April, März. Wir haben März, ne?
Ja, wir haben März, ja. Aber ja, wie gesagt, Weihnachten steht kurz vor der Tür. Da kommt man schon mal durcheinander, ne? Also ich weiß, wie das ist, ne? So, meine Damen und Herren. Und dann haben wir noch den, und jetzt, boah, Riccatelli Quevri, origineller nach alter georgischer Tradition hergestellter Weißwein mit Maischevergärung im Quevri. Bernsteinfarben, kräftig und aromatisch. Moderat gekühlt servieren. Was heißt jetzt moderat gekühlt? Also das ist dann derjenige, der am wärmsten ist.
Da musst du nochmal nachfragen.
Da müssen wir nochmal nachhaken. Ja, da brauchen wir konkrete Temperaturangaben, damit wir da nichts falsch machen. Und das ist dann wohl offenkundig der hier.
Haben wir eigentlich keinen roten? Ah nee, der Rote war der Liebling.
Das ist der Rote, richtig. So, da haben wir zwei weiße, einen roten und ja, das werden wir dann, meine Damen und Herren, wie gesagt, verkosten. Wir
hätten ja mal die roten, also roten, richtig trockenen von alten georgischen Reben, so die es nur da gibt. Das gibt es bestimmt irgendwas, sowas Spezielles.
Ja.
Aber vielleicht, machen wir da mal eine Bestellung oder so.
Ja, eben. Wir können ja auch
mal uns die Seite mal an.
Also, wenn Sie mit uns trinken wollen zum Weihnachtsspecial, dann lohnt es sich, diese Flaschen heute schon zu bestellen und zu probieren, damit Sie dann zum Weihnachtsspecial vielleicht nicht überrascht sind, wie gut die Weine schmecken. Also ich bin.
Damit Sie mit uns die Bar schon gefüllt haben, bevor es losgeht.
Genau, genau. So, ansonsten, so, tu mir das jetzt mal hier kurz zur Seite. Also.
Ja, genau. Du hast ja noch was hier.
Ja, ich habe noch was. Das hier ist ein selbstgemachter Apfelwein. Ein selbstgemachter Apfelwein.
Schon wieder ein Fruchtwein, hatten wir da letztes Jahr erst
am Start. Ja, der Dario ist nämlich jetzt am Montag überraschend bei uns vorbeigeschaut und dich, ja, Dario, falls du diese Sendung siehst, nochmal, sorry, dass ich dich so hart abwimmeln musste, aber ich war tatsächlich gerade damit beschäftigt, meine Wortmeldung fertigzustellen und die hat ja überraschender, also wie gesagt, das ist ein
trüb irgendwie, sehr schön.
Apfelwein, eventuell etwas säuerlich, ich weiß es nicht genau. Wir werden ihn auch zum Weihnachtsspecial verkosten. Legen Sie sich also selbstgemachten Apfelwein zu, ja? So, und
Obstwein-Spezialisten werden ja immer mehr unter unseren Zuschauern.
Ja, ich finde das ja auch gerade so herausragend. Also ich habe mindestens zwei Freunde, die da wirklich auch sehr, sehr aktiv sind, ja. So, und jetzt wollte ich hier noch mal eine Zuschrift vorlesen und zwar auch nochmal von Gregor, das finde ich hochinteressant. Also, lieber Martin, einer meiner Kontakte hat mich für die Kanalempfehlung gleich empört als Rechtsextremisten gebrandmarkt. Damit hätte ich nie gerechnet, aber was soll's. Keine Sorge, es gab auch viele Daumen nach oben, zustimmende Rückmeldung, das zählt. Ja, und das finde ich ja super interessant. Also das ist übrigens auch so nochmal ein Aufruf an Sie. Teilen Sie diese Sendung. Das ist unheimlich wichtig, dass wenn Ihnen diese Sendung hier zusagt, teilen Sie die, verbreiten Sie die, wenn Sie Verteiler haben, nehmen Sie diese Sendung rein. Also das hilft uns doch enorm weiter, also was die Reichweite angeht. Und ja, wie gesagt, also hier dieser Vorwurf, man guckt uns an, also wir hier Rechtsextremisten.
Ja, es gibt da ja so eine gewisse Begriffsverwirrung, ne? In den letzten Jahren ist das. Ich habe das ja mal aufgearbeitet, stimmt, das war ja nochmal wieder dieses Video mit Jasmin Krusobeck.
Ja.
Ah, schönen Dank auch an der Stelle den Zuschauern, die beim letzten Mal nochmal darunter geschrieben haben, selbst unter unsere Sendung, uns das Dachdeckenduett geschrieben haben, dass sie das ganz nett fanden, das Interview. Und genau, da habe ich ja, sie hat es, glaube ich, sogar zum Titel gemacht, sind Libertäre rechts oder sowas. Ne? Also insofern, da habe ich ein bisschen was darüber erzählt.
Ja.
Und vielleicht an der Stelle, also das hat mich ja sehr überrascht. Also dieses Video bei Jasmin Krusobeck kam wohl auch bei unseren Zuschauern recht gut an. Dafür nochmal vielen Dank. Was mir gezeigt hat, weil was habe ich da gemacht bei Jasmin Krusobeck? Ich habe so ein bisschen versucht, mal die libertären Basics zu erklären. Mhm. Ne? So diese Fragen, die immer wieder kommen. Mhm. Und offenbar mögen das die Leute, hat das die Leute interessiert. Vielleicht fangen wir da heute mal mit an, nachher nochmal. Mhm. Ne, vielleicht auch mal so ein Basic. Und wenn Sie mögen, können Sie ja uns weitere Ideen auch unter im Kommentarbereich unter diese Sendung schreiben, was Sie da so interessieren würde. Vielleicht mal so an so allgemeinen Fragen. Ne? Mhm. Wie beantworten Libertäre oder wie beantwortet ihr beiden hier dieses und jenes Problem? Ne? Und vielleicht können wir dann nachher, wie gesagt, mal kurz mit anfangen, mal an einer Stelle so ein bisschen was vertiefen.
Das können wir jetzt gerne machen, weil ich sag mal, ich
wollte dich jetzt nicht aus dem Konzept bringen.
Ich bin soweit durch. Also das war jetzt eigentlich so der einleitende Teil. Also hier für die Weine nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Und das war jetzt quasi der erste Werbeblock. Wir brauchen ja mittlerweile mehrere.
Ja, und auf einen warten ja die Leute schon, habe ich mir sagen lassen.
Auf welchen?
Ja, der hat mit Stiften zu tun.
Ach so.
Und aber das ist ja immer erst, wenn du die Notizen gemacht hast.
Genau, richtig. Und mit unseren Sangestalenten, ne? Ja. Nee, also an und für sich bin ich jetzt mit der Einleitung durch. Wie gesagt, ich wollte jetzt diese Weine und den Weinhändler vorstellen. Greifen Sie also zu. Wie gesagt, Einblendung jetzt.
Ja. Nee, aber genau, jetzt war ich ja gerade dran, genau, libertäre Basics.
Ja.
Ne? Und also ich fand das hochinteressant, dass auch offenbar von unseren Stammzuschauern, würde ich mal sagen, das gern gesehen wird, da mal so ein paar allgemeine Fragen auch zu klären. Vielleicht so auch so Fragen, die immer wieder gerade Libertären gestellt werden. Ne? Und von den Fragen hat ja einige die Jasmin Krusobeck mir gestellt in dieser besagten Sendung. Und ich weiß noch, an der Stelle, ich glaube, ich habe dann selber ganz spontan gesagt, es gibt ja nichts Asozialeres als den Sozialstaat. Ne? Mhm. Habe das selber nicht besonders weit ausgeführt in der Sendung. Ne? Vielleicht können wir das gleich mal. Können wir das mal so zum Anlass nehmen, ein erstes Basic mal zu klären. Warum ist der Sozialstaat asozial? Ne? So als eine allgemeine Frage. Und wenn Sie sowas interessiert, schreiben Sie es mal drunter. Dann können wir auch mal andere Fragen behandeln. Ne? Wir beide mit anderen eher allgemeinen Themen, die nicht so einen ganz aktuellen Aufhänger haben. Ne?
Ja, damit die Leute auch einen Einstieg finden hier, die uns noch nicht kennen. Ja, wie gesagt, das war aber auch tatsächlich das, was hier der ein oder andere, der die Sendung trotzdem sehr gut gefunden hat, ja, kritisiert hat, dass du da eben nicht so konkret drauf eingegangen ist.
Also aufgefallen.
Dann erzähl doch mal, warum ist denn der Sozialstaat asozial?
Ja gut, der Sozialstaat ist ja immer ein Beispiel für einen Markteingriff. Ne? Was ist Markt? Markt ist die Austauschhandlung, ist die Summe aller freiwilligen sozialen oder freiwilligen Austauschhandlungen. Ne? Das kann bezahlt sein, das kann monetär bezahlt sein, das können aber auch freiwillige, können auch Liebeshandlungen sein oder ähnliches. Ne? Aber alle diese freiwilligen Austauschhandlungen, Milliarden freiwilligen Austauschhandlungen jeden Tag von Menschen untereinander, ne? Das ist eigentlich der freie Markt. Ne? Und das tun Menschen. Die handeln, weil sie glauben, sich damit besser zu stellen, als wenn sie nicht so handeln würden, als wenn sie anders handeln würden. Das heißt, es ist immer, wenn jetzt ein Austausch stattfindet, zwei Menschen machen eine Austauschhandlung oder machen einen Handel oder ähnliches, erwarten sie beide, sich damit besser zu stellen. Das ist so das Wunder des Kapitalismus. Unglaublicherweise geht es dann beiden besser. Ne? Und das erklärt eben auch diesen unglaublichen Wohlstand, den Wohlstandszugewinn, den der freie Markt eigentlich immer bereitstellt. Ne? Und das muss jetzt nicht unbedingt monetär gemessen sein. Das kann auch zum Beispiel Hilfe sein. Ich helfe dir, weil du jetzt gerade in der Notlage bist. Ne? Das ist auch eine freiwillige Austauschhandlung. Und da kommt jetzt der Unterschied zum Sozialstaat. Der Sozialstaat, klar, das ist erstmal nicht freiwillig, ne? Das ist geklaut. Aber wenn ich dir jetzt helfe, dann tue ich das bestimmt gerne, dann habe ich da einen Grund für und du nimmst das auch an. Du musst es ja nicht annehmen, aber du nimmst es an und hast da auch einen Grund für, dass du es jetzt von mir nimmst und wir fühlen uns da beide auch wieder beide besser. Aber wenn du dich jetzt benimmst, kurze Zeit später oder überhaupt, wie der allerletzte Berserker, ne? dann würde ich dir vielleicht jetzt nichts mehr geben. Ne? Mhm. Das heißt, es ist auch immer ein Anreiz da, sich, sich wohl zu verhalten, mhm. sich auch im Miteinander, im sozialen Miteinander mhm. weiter zu stärken gegenseitig. Mhm. Ne? Und das alles ist ja beim Sozialstaat überhaupt nicht der Fall. Ne? Der Sozialstaat redet den Menschen ein, du hast ein Recht. Du hast ein Recht, auf Kosten anderer zu leben. Das mhm. ist die Perversion von jedem sozialen Miteinander. Mhm. Ne? Weil natürlich hast du nicht das Recht auf, darauf, dass ich dir jetzt irgendwas gebe. Mhm. Aber du freust dich, wenn ich es tue. Mhm. Aber das Recht, das ist wirklich die Perversion des Sozialen, weil mhm. Solidarität kann natürlich nur freiwillig sein, dann ist es Solidarität, ansonsten ist es Diebstahl. Mhm. Das ist die Perversion von Solidarität. So. Und es ist ja auch so, ist ja auch auf der anderen Seite wirkt es ja, auf der, wo genommen wird. Ne? Der Sozialstaat nimmt den Leuten, die besonders fleißig sind, die vielleicht auch im Moment fleißig sind, um für sich selber mal was zurückzulegen, um mhm. selber für sich in Zukunft Vorsorge mhm. tragen zu können. Ne? Denen nimmt er noch erst recht mehr weg, als denen, die nicht so fleißig sind, mhm. die nicht im Austausch mit anderen Menschen so gut mhm. sind und so gut bewertet werden mhm. auf dem freien Markt. Ne? So, das heißt, das ist eine Perversion über Sondergleichen, dass mhm. ausgerechnet denen, die besonders viel Gutes tun, dass denen auch besonders viel weggenommen wird, und zwar unfreiwillig. Ne? Und dann wird es eben anderen gegeben, die womöglich nichts Nutze sind. Mhm. Einfach meinen, ein Recht darauf zu haben und sich noch nicht mal danach anständig benehmen können. Ne? Mhm. Das ist die Perversion Sondergleichen. Und dann vielleicht noch ein Gedanke, den ich noch hatte. Das ist ja auch so ein bisschen, der Sozialstaat ist ja auch lieblos. Ne? Wenn wir uns gegenseitig mhm. unterstützen, ist das immer auch was von menschlicher mhm. Liebe, kann man sagen. Ne? Mhm. Irgendwie kann man sogar ins Religiöse gehen
mhm. oder ins Spirituelle
ja, gehen. Ne? So, und der Sozialstaat ist ja ein kaltes Ungeheuer, wie wir wissen. Das ist ja das Gegenteil. Und ich glaube, das merkt man auch. Das merkt man ja insbesondere bei diesen viel zitierten zweiten, dritten Generationen im Sozialstaat. Mhm. Die Leute sind ja wirklich regelrecht völlig verkommen. Ne? Mhm. Wie hat man die früher mal Couch Potatoes genannt mhm. oder so. Ne? Und witzigerweise gibt es da ähnliche Tendenzen wie bei so bei sehr Reichen bei Milliardären oder mhm. so, in so Familien in zweiter, dritter Generation, wo die Leute dann völlig abgleiten. Gibt es ja diese Fernsehserie Succession oder so, gab es da zum Beispiel. Ne? Gibt's auch viele Romane, ne? Wo dann die Leute halt irgendwie in völlig abgedrehte Sphären reinkommen, weil sie sowieso von ihren Eltern, egal, die bekommen keine Liebe, aber die bekommen Geld. Ne? Die bekommen Geld bis zum Umfallen. Mhm. Und da sind die auch nie anders gewohnt gewesen. Die kriegen Geld, mhm. werden zugeschissen, aber sie bekommen nie Liebe und werden auch nie gefordert. Ne? Mhm. Und das wirkt sich in gewisser Weise aus. Die haben dann meistens, ja, weiß ich, sehr komische, sadistische Hobbys oder ähnliches, haben vielleicht ein Drogenproblem an der einen oder anderen Stelle. So, das haben diese Leute im dritte Generation Sozialstaat auch, vielleicht dann eher mit Alkohol als mit anderen Drogen. Ne? Und haben dann auch ähnliche ausgefallene Gedanken im Kopf, die vielleicht nicht mehr für soziales Zusammenleben stehen, sondern eigentlich für ja, nur noch asoziales Verhalten dann eigentlich heraufbeschwören. Und das kommt eben nicht von ungefähr. Ne? Das kommt eben davon, dass ohne Liebe den Leuten einfach nur Geld gegeben wird. Mhm. Und sie meinen, darauf ein Anrecht zu haben. Und und das ist asozial. Das ist in meinen Augen in höchstem Maße asozial.
Es ist, ich weiß nicht, das wäre jetzt natürlich Aufgabe von Soziologen, das mal zu untersuchen, inwieweit dieser Sozialstaat, also der den Leuten eben suggeriert, sie hätten ein Anrecht auf die Leistung anderer, inwieweit dieser Sozialstaat die Schöpferkraft, die Kreativität und den Tatendrang dieser Leute eigentlich wirklich weitestgehend lähmt. Ja. So, und ich kann mir das halt sehr gut vorstellen. Also da gibt es ja diverse Untersuchungen zu, dass eben, ja, ich nehme mal hier dieses Mäuse-Experiment. Du kennst es wahrscheinlich hier, dieses, jetzt ist mir der Name entfallen, aber es gab mal dieses Mäuse-Experiment. Man hat halt Mäuse zusammengetan und hat die quasi in ein für Mäuse erdachtes Paradies gesetzt. Also es gab ständig permanent genug zu essen, permanent genug zu trinken. Es war für alles gesorgt, alles war bestens temperiert. Und dieser Wohlstand, der da aus dem Nichts gekommen ist, der hat eben genau dazu geführt, dass das Verhalten der Mäuse untereinander ja ins komplett Asoziale abgeglitten ist. Also Mütter haben sich nicht mehr um ihre Kinder gekümmert. Das Sexualverhalten hat sich tatsächlich komplett verändert. Mhm. Also Männer sind dann in den, ja sag ich mal, beziehungsweise Frauen sind in den Geburtsstreik gegangen. Männer haben nicht mehr um Frauen angebandelt und so weiter. Und es hat sich dann ergeben, dass eben, wie gesagt, diese Mäusepopulation, die erst einmal expandiert ist, ich sag mal, über einige Wochen, glaube ich, also es dauert ja nicht ganz so lang bei Mäusen, sich fortzupflanzen. Also es ging relativ schnell, dass sich diese Population ausgeweitet hat. Und dann ging es aber auch geradezu blitzartig bergab mit der Population. Mhm. Also diese Population, die wirklich alles hatte, die Essen hatte, Nahrung hatte, Unterkunft hatte, Wärme hatte, alles, was diese Population gebraucht hat, das hat letzten Endes dazu geführt, dass diese Population komplett verschwunden ist. Also es hat nachher keine einzige Maus sich mehr fortgepflanzt und ja, die Gesellschaft war am Ende. Und wie gesagt, ich glaube auch, ja, hier spricht man dann ja von der spätrömischen Dekadenz, die dann quasi Einzug hält. Also man macht sich über, man setzt seine Ziele dann doch irgendwo völlig anders, wo sie eigentlich hingehören. Also der Gedanke, ich muss mich versorgen, ich stehe eigenverantwortlich für mich da, ich muss mich um meine Familie kümmern, ich muss mich um Unterkunft kümmern, ich muss ja dafür sorgen, dass es mir einigermaßen gut geht. Also diese Schöpferkraft, die dadurch gewissermaßen gelähmt wird, ja, die führt ja auch dazu, dass der Allgemeinheit nichts Gutes widerfährt, weil wer weiß, ob dieser, ich sag mal, Hartz-IV-Empfänger nicht vielleicht doch ein ziemlich genialer Künstler geworden wäre oder was weiß ich, vielleicht sogar ein toller Handwerker oder ein Ingenieur oder weiß ich nicht was, der uns dann allen gewissermaßen mit seiner Leistung, mit seiner Kreativität, mit seiner Schöpferkraft zugute gekommen wäre und dann natürlich auch völlig berechtigt etwas bekommen hätte, so als, ne, Gegenleistung für das, was er uns gebracht hat. Aber so, ja, bleibt dann das alles auf der Strecke, was der Allgemeinheit denn dann zugute gekommen wäre. Und es ist ja, das muss man an dieser Stelle auch immer sagen. Ich habe ja seinerzeit, als ich noch in der PDV gewesen bin, da sind wir ja auch mit den Leuten ins Gespräch gekommen, auf der Straße. Und so viele Leute haben sich nämlich genau mit dieser Frage, von dieser Frage getriggert gefühlt. So nach dem Motto, ja, wir wollen den Staat abschaffen. Und es haben, ich sag mal, ungelogen 80-90% haben genau diese Frage gestellt. Ja, was ist denn dann mit den Bedürftigen?
Ja.
Die Frage haben eigentlich mehr oder weniger alle gestellt. Alle Menschen stellen sich die Frage, was ist mit den Bedürftigen? So, das heißt, grundsätzlich ist jeder von uns in dieser Gesellschaft, in dieser Gemeinschaft erst einmal ein soziales Wesen und macht sich eben auch über den eigenen Tellerrand hinaus Gedanken. Nicht alle, ganz klar. Da gibt es hier diese und jene Prozente, die sich eben überhaupt nicht Gedanken machen über die Allgemeinheit, wie es den anderen geht, ne, die dann halt wirklich komplett ich fixiert sind. So, und nichtsdestotrotz, du siehst, da ist eine gigantische Anzahl an Menschen, die sich genau diese Frage stellt. So, und die sich diese Frage jetzt nicht mehr stellen muss. Also da wurde eben, wie gesagt, Verantwortung abgenommen, wurde wegdelegiert. Ich muss mir keine Gedanken mehr machen über meine Nachbarn. Und das hat dann eben auch diese, ich sag mal, perversen Auswüchse in unserer Gesellschaft. Also wo dann wirklich ich weiß es nicht, ich habe das damals, ich war ja seinerzeit auch mal Entrümpler und wie oft ich das mitgekriegt habe, dass Menschen in ihrer Wohnung gestorben sind und dann da wochenlang gelegen haben, ohne dass da irgendjemand gewesen ist, der mal geklopft hat, hallo, wie geht's dir? Ja, also das ist ja auch ein Auswuchs dieses Asozialstaates, den man da hat. Die Leute entfremden sich voneinander, die Leute, die Verbindungen, also die wenn du so willst, gegenseitigen Abhängigkeiten, die werden komplett gekappt, ja, und es ist überhaupt gar nicht mehr nötig, so etwas wie Gemeinschaft zu bilden. Ja, und wir wissen alle, Teile und Herrsche ist ein Herrschaftsprinzip und ich denke auch dieser Sozialstaat trägt dazu bei, dass hier eben auf diese Art und Weise geteilt wird, dass nämlich diese Verantwortung, die wir eigentlich, ich sag mal so, in uns, aus uns heraus für andere empfinden, dass die uns, naja, unfreiwillig genommen wird, wegdekliniert wird und wir uns diesbezüglich keine Gedanken mehr machen müssen.
Ja. Übrigens ein riesen Propagandist, habe ich gerade auch so überlegt, wo du das erzählt hast, ein riesen propagandistischer Erfolg auch wieder an der Stelle, ne? Wie der Staat uns von klein auf einreden könnte, dass er ausgerechnet im Sozialen positiv wirkt. Ne?
Ja.
Das ist ja, wenn man mal 3-4 Minuten drüber nachdenkt, das ist wirklich, das ist von Grund auf asozial, in jederlei Hinsicht. Ne?
Ja.
Aber dass er das überhaupt geschafft hat, uns so einzureden, dass jeder Libertäre erstmal die Frage gestellt, ja, was ist denn mit den Bedürftigen? Mhm. Den Bedürftigen muss geholfen werden. Es gibt Leute, die sind kurzzeitig bedürftig, da muss man eben so helfen, und das tut der Sozialstaat eben auch nicht, dass sie möglichst schnell wieder in die Lage versetzt werden, sich selbst zu helfen. Und es gibt Langzeitbedürftige. Ja, die gibt's. Denen muss geholfen werden. Und denen wird auch geholfen in der menschlichen Geschichte. Da, wo Wohlstand ist, wird ihnen besser geholfen als da, wo kein breiter Wohlstand ist. Wer schafft Wohlstand und so weiter und so fort. Ne? Der Staat sicherlich nicht. Ne? Und klar muss denen geholfen werden, aber eben von dir und mir und doch nicht von einer anonymen Einrichtung, die vorher andere bestiehlt.
Oder
was ist denn das überhaupt für ein Gedanke? Ne?
Oder eben was, von der Familie.
Oder von der Familie.
Ja, genau,
von
die wird Familie. Ja so komplett ja. weg.
Richtig.
Weggeschoben, die Familie als ja Keimzelle des Faschismus.
Ja, ja.
Die wird ja vollständig aus der Verantwortung genommen. Ja,
wer hätte das gedacht, dass die Leute, die so einen Sozialstaat propagieren, dass die Familie gerade natürlich versuchen zu zerstören?
Ja, das.
Wer hätte das gedacht?
Ach, überrascht? Ich nicht. Ja, aber es ist, wie gesagt, ich meine, es ist auch, muss man sagen, es ist eine Entwicklung der letzten 30 Jahre, da hat das nochmal den Turbo eingelegt. Weil wie gesagt, in den 90er Jahren war diese Selbstverständlichkeit noch nicht so verankert in den Köpfen, möchte
es
ich
hat
mal
ja, behaupten. Es hat ja auch ein bisschen was von Stockholm-Syndrom schon. Ja. Ne? Weil der Witz ist, die dich damals angesprochen haben mit der PDV, und das waren ja wahrscheinlich nicht Leute, die als Nehmer im Sozialstaat irgendwie zu Hause
nicht.
Sind,
nee.
Eben nicht, sondern die eigentlich beklaut werden ständig vom Sozialstaat.
Genau,
ne? Das ist schon Stockholm-Syndrom, ne? So nach dem Motto, ich finde das aber toll, ne? Ich heiße das gut.
Ich weiß nicht mal, ob das so sehr Stockholm-Syndrom ist als vielmehr Gewohnheit. Also man hat es ja, wie gesagt, also es wurde einem die Verantwortung ja abgenommen. Und wenn du dich daran gewöhnt hast, dass du keine Verantwortung mehr trägst, dann ist das für dich Teil deiner Wirklichkeit. Dann ist das für dich dann eben auch entsprechend schwierig, umzudenken, also wieder in die Verantwortung zu gehen. Das, ne, also Verantwortung abgeben ist immer leichter als Verantwortung wieder aufzunehmen. Wie gesagt, Bequemlichkeit, ja, also intellektueller Natur und praktischer Natur. Ne? Also etwas tun zu müssen auf einmal wieder, ja, das weiß ich nicht. Das scheint die Leute dann irgendwo ein Stück weit zu überfordern. So, nur denke ich, also es ist, wir werden halt nicht drum herum kommen, den Leuten das dann auch entsprechend ehrlich zu sagen. Also würde jetzt hier das große Libertopia ausbrechen, ja, dann werdet ihr eben wieder verantwortlich. Ihr alle, ne? Jeder Einzelne für sich. Dann müsste jeder Einzelne wieder sich Gedanken machen. Ja, was ist mit den Armen? Ja, was kann ich heute tun? Ja, und dann geht man mal hin und dann arbeitet man, was weiß ich, vielleicht mal eine Stunde für die Tafel oder weiß ich nicht, dann tut man mal ein paar Dosen mehr in den Einkaufswagen und verteilt die dann oder sowas. Also da, ich meine, wenn einem das Anliegen der Armen am Herzen liegt, und offenbar ist das ja bei sehr, sehr vielen Menschen so, dann ist das halt. Dann werden diese Leute auch in die Handlung kommen.
Aber das ist wirklich, ja, genau. Das ist aber wirklich eine Frage der Mentalität. Ne? Dazu auch nochmal, habe ich, glaube ich, bei der Jasmin Kosubek auch schon gesagt, wo unsere Tochter 3 Monate da oder gute 3 Monate in der amerikanischen Schule war. Es war faszinierend. Ich meine, die haben auch einen Sozialstaat, die haben aber etwas weniger Sozialstaat, vor allen Dingen seit den Reformen davor. Das war Clinton-Reform, glaube ich. Ne? Die hatten vorher noch viel, viel mehr auch diese 3 Generationen Sozialstaatskarrieren und so weiter. Das ist ein bisschen gekappt worden. Aber die Mentalität der Amerikaner, insbesondere da im Süden, wo wir waren, in den Südstaaten, das war unglaublich. Ne? Da wurde 2x im Jahr wirklich ganz konkret für bestimmte Familien gesammelt oder für das und das Anliegen. Ne? Und dann kommen dann von 200 Leuten kommen dann, was weiß ich, $60,000 zusammen oder ähnliches. Das ist einfach unglaublich, ne? Weil einfach, die geben dann auch gerne. Ne?
Klar, den wird ja vorher auch nicht genommen.
Weniger genommen, ja, an der Stelle.
In dem Sinne, ja. Ja, weiß ich nicht, erste halbe Stunde rum.
Ja, jetzt haben wir, genau, ist das die Frage? Ist das gut, dass wir so allgemeine Themen mal, die eigentlich gar keinen aktuellen Aufhänger haben, behandeln? Könnt ihr ja mal drunter schreiben. Und dann schauen wir mal.
Ja, ne? Aktuelle Themen haben wir natürlich trotzdem. Jede Menge.
In einer neuen Welt.
Meine Damen und Herren, das habe ich mir Montag auch gedacht. Wir sind in einer neuen Welt. Ja, was hatten wir denn da?
Mir fällt nur Fußball ein, aber du hast bestimmt noch ganz andere Themen.
Ja, Fußball, ja gut, Fußball, das können wir jetzt mal ganz kurz abfrühstücken. Ja, was hältst du denn von diesem Trikot?
Also das ist, muss ich sagen, das war natürlich wieder viel Hysterie, ne? Mhm. Auch so im alternativen Bereich mal. Das war so ähnlich wie damals Mannschaft, ne? Die Mannschaft,
ja.
Wo ich immer gesagt habe, die Leute haben das überhaupt nicht verstanden, ne? Weil ja das deutsche Wort, die Mannschaft, international nach außen getragen. Mhm. Das kannst du ja nicht mit Nationalmannschaft machen, weil so lange Wörter haben andere Sprachen gar nicht. Und ist auch total überflüssig, weil es ist ja bei anderen Ländern auch so, da sagst du auch eben, die Elftal oder so, die Elf aus Holland oder so. Da sagst du halt, dass das Wort in der anderen Sprache, was man mit denen verbindet. Dann sagst du halt die Mannschaft. Das war eigentlich sogar wirklich sehr nationalistisch gedacht, wenn du so willst. Ne? Wurde aber natürlich, unsere Nationalmannschaft wurde bestehen. Und das war so ein bisschen ähnlich, hatte ich jetzt so im Nachhinein das Gefühl bei der Sache mit diesen Trikots, weil in den ganzen alternativen Social-Media-Kanälen, da wurde immer nur dieses Trikot gezeigt. Ne? Ich habe das nie mit Hose gesehen. Hast du das mal mit Hose gesehen vorher? Bis die jetzt gespielt haben. Ne? Ich habe die Spiele jetzt auch nicht gesehen, interessiert mich auch nicht so. Aber ich habe dann mal so gesehen, wie das so im Ganzen aussieht. Da kommt ja unten noch eine blaue Hose dazu. Ne?
Blau. Ja. Das ist ja total männlich.
Das ist total männlich, genau. Nee, und der Witz war, also ja, mein Gott, es ist ein Fußballtrikot, ne? Aber es sah jetzt irgendwie auch nicht besonders schlimm aus. So im Ganzen. Ne? Vorher habe ich gedacht, okay, rosa war jetzt hier wieder Zeitgeist und so. Ja. Ne?
Wobei man sagen muss, das Trikot schon die Farben der Bisexuellen widerspiegelt.
Ja, aber ich glaube auch nur bis hier, weil ich glaube, da ist dann blau nicht da drin. Also wenn ich mich jetzt nicht völlig verguckt habe, vielleicht habe ich mich jetzt auch verguckt, aber ich glaube, diese Hose war dann blau. Und das war so ein Übergang, immer weiter. Ja. Und da war es dann wieder einigermaßen okay, weil ich glaube, bei den Bisexuellen endet es nämlich im Lila, wenn ich jetzt
richtig genau. bin. Aber die meisten Leute kaufen sich eben das Trikot und nicht die Hose.
Ja, aber die Mannschaft, die spielt halt mit Hose, die laufen ja nicht ohne Hose rum.
Ja, ich denke schon, ich denke, ich weiß es nicht, also ich glaube, ich habe mich dazu auch noch nicht, also ich habe mich da auch mal bei Twitter zu geäußert, ne? Man möge doch lieber meine Tasse kaufen als dieses Trikot-Einblendung jetzt.
Vor allen Dingen, die also, haben ja immer schon irgendwie andere Auswärtstrikots. Es geht ja wohl um dieses sogenannte Auswärtstrikot, weil sie dann nicht diese normalen Farben tragen. Und da haben sie wohl auch schon mal, habe ich gehört, vor ein paar Jahren mal grün getragen. Ne? Also dann doch lieber das rosa. Weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Mir hat es optisch einfach nicht gefallen, nicht wegen irgendwelcher Hintergründe. Es war optisch einfach ein Unfall, sage ich mal. Also es hat schon ein bisschen wehgetan, da drauf zu gucken. Aber wie gesagt, du weißt ja hier, der DFB, der wird ja komplett durchorganisiert durch SPD-Kader, wenn man so will.
Ja, ja, das ist
und
ja das
Witzige. Ich glaube schon, dass sich diese SPD-Kader da auch ihre Gedanken gemacht haben und dass diese Assoziationen wahrscheinlich bewusst gewählt worden sind.
Ist so, wahrscheinlich so.
Und ich denke, nichtsdestotrotz, das wollte ich nochmal gesagt haben, also man muss sich darüber nicht aufregen. Man muss es einfach nicht.
Muss sich auch nicht darüber aufregen, dass jetzt demnächst Nike statt Adidas
Finde ich auch,
Werbepartner
der Nationalmannschaft. Das ist absolut, das war ja hier, was hat er gesagt, Standortpatriotismus. Ja,
und ausgerechnet, also ausgerechnet, der Bundeswirtschaftsminister, der die deutsche Wirtschaft nach allen Regeln der Kunst zerstört.
Ja, jeden dazu treibt, hier das Land zu verlassen. Wirklich nach allen
Regeln der Kunst, ne? Der selber gesagt hat, mit Patriotismus kann er überhaupt nichts anfangen. Ja, ne? Sagt jetzt ausgerechnet in der Frage Adidas oder Nike, zwei Weltkonzerne, die sowieso überhaupt nichts mit irgendwelchen Patriotismus zu tun haben, weil Adidas ist sowieso der wokeste, schlimmste internationale Konzern von allen eigentlich, eher noch schlimmer als Nike.
Ja.
So, das hat natürlich überhaupt nichts mit Patriotismus zu tun. Ausgerechnet da kommt jetzt Habeck. Ne?
Ja. Ja, was soll uns das sagen? Standort Patriotismus. Ja,
aber pass auf, mache mir da immer so ein bisschen verrückte Gedanken. Ich denke so, oh cool, Nationalmannschaft wieder Thema. Da war doch mal was, ne? Und da war doch mal was, habe ich selber mal vor einiger Zeit geschrieben. Das ist ja, da haben auch andere drüber geschrieben, auch sogar im Mainstream, dass das ja so seltsam korreliert, die Erfolge der Nationalmannschaft mit dem Stand des Landes, so auch wirtschaftlich und wie es überhaupt der Staat dasteht. Nach dem Krieg, wir sind wieder wer und auch der Aufschwung 54, ne? Dann 74, so die Hochphase der bunten 70er, sind wir Weltmeister geworden und so, ne? Dann Wiedervereinigung und sofort Weltmeister, ne? Was ein Ding, ne? Und dann nochmal so der allerletzte Aufbäumen, kurz bevor dann Merkel das Land versenkt hat, 2000, was war
14?
Genau, genau. Ne? Also bevor dann die Flüchtlingskrise und der ganze Kram kam. Ne? Also irgendwie korrelierte das ganz seltsam immer mit der Verfasstheit des Landes. Ne? Und dann haben wir doch zuletzt auch immer gesagt, und andere haben das auch festgestellt, mein Gott, die spielen so grottenschlecht, wie eben dieses Land auch verfasst ist. Ne? Und jetzt, und bis vor einer Woche hätte ich ja jetzt auch gesagt, ja, ist so, ne? Ist so. Guck's dir an, ne? Passt ja alles zusammen. Ja. So. Und wie haben die gespielt jetzt letztes Wochenende? Ich habe es ja leider nicht gesehen, aber die müssen wohl zweimal grandios gegen zwei Mitfavoriten der EM gewonnen haben, ne? Gegen Frankreich und gegen die Niederlande.
Ja.
Sind jetzt sowas wie EM-Favorit.
Okay.
Könnten Europameister werden. Die Leute sprechen schon wieder von einem neuen Sommermärchen.
Okay.
Und das ist ungefähr zeitgleich oder kurz nach den Wahlen in Ostdeutschland und den Europawahlen.
Das ist jetzt.
Sehe ich da eine Korrelation? Sehe ich da eine ganz neue Korrelation?
Wo ist mein Alu-Sombrero?
Weißt
ist das
du,
schön?
Weißt du, was stell dir mal vor, stell dir mal vor.
Weißt du, was
Deutschland wird Europameister und blau.
Und jetzt etwas, wie soll ich sagen? Und
der ganze Schwachsinn teilweise verschwindet, weil mit Politik verschwindet nicht der ganze
und
Schwachsinn.
Weißt du, was ich jetzt auch noch interessant finde? Nike, Adidas.
Ja.
Pass auf, Nike hat ja ein Interesse daran, Geld zu verdienen. Viel Geld zu verdienen. Deswegen haben die ja
deswegen auch. Haben sie auch das Doppelte geboten?
Deswegen haben die das Doppelte geboten, was, wie gesagt, Adidas geboten hat. Also mal richtig in die Tasche gegriffen. Also geht doch Nike davon aus, dass hier demnächst
jetzt richtig. Jetzt ziehe ich mir über den Doppelkampf-Euro an.
Also geht doch Nike davon aus, dass hier demnächst.
Was sehen wir hier? Die Nationalmannschaft wie ein Phönix aus der Asche.
Ja.
Und Deutschland?
Und wie gesagt, Nike geht also davon aus, dass hier demnächst richtig viel Geld zu verdienen sein wird mit dem Trikot der Nationalmannschaft. Also spätestens in 2 oder 3 Jahren, also
ja.
27 findet ja dieser Wechsel dann statt. Ja, meine Damen und Herren, wir befinden uns auf einem sehr, sehr guten Weg. Die Indizien sprechen für sich, ja. So, und damit haben wir das Thema jetzt hoffentlich abgefrühstückt. Ich weiß jetzt nicht, womit wir fortfahren sollen. Wir hatten ja.
Ich muss mal einmal durchstarten.
Ja, vielleicht, also ich weiß es nicht. Wir hatten ja den Terroranschlag in Russland, in Moskau. Ja, und dann hatten wir natürlich noch die RKI-Files. So, und das sind beides so Themen, zu denen ich sagen muss, ja, okay, die haben uns wirklich über das Wochenende in eine völlig neue Welt befördert. Wir haben, wie gesagt, diese nicht nur dieser eine Terroranschlag, sondern eben grundsätzlich ist es so, dass wenn irgendwo auf der Welt irgendein Ereignis stattfindet, dieser Art Terroranschläge, dann wissen wir, okay, irgendetwas bewegt sich jetzt in irgendeine Richtung. In irgendeiner Art und Weise findet jetzt, eventuell ein Wechsel statt in der Politik. So. 9/11, haben wir es mitgekriegt, ne? Da ist eben, wie gesagt, der Nahe Osten in Flammen aufgegangen. So, und jetzt hatten wir diesen doch ziemlich, ziemlich verheerenden Terroranschlag in Moskau. So, und selbstverständlich, wie es immer so, ja.
Der IS bekennt sich, ne? Also der IS-Abspaltung
ja.
Karusistan oder wie sie
heißen. Ja, genau.
Ne? Und in den sozialen Medien ist die Frage, wer war's?
Wer war's? Ja, es ist, ja, aber.
Und eigentlich sind alle Versionen darunter, ne? Alle Versionen sind
zu finden. Ja, es ist, ja, deswegen habe ich mir mal hier so ein paar Notizen gemacht, jetzt allerdings noch nicht mit Hörner. Wir haben jetzt jedenfalls, ich sage mal, zwei Versionen. So, die Version, also ich sage mal so zwei Versionen, die so durch die sozialen Medien geistern. Das ist natürlich erstmal die des Mainstreams. So, und die des Mainstreams ist natürlich auch die, der IS ist es gewesen, eine Abspaltung des IS, der Islamische Staat, hat hier gemordet und was viele Leute da daran eben, wie soll ich sagen, naja, merkwürdig finden, das ist die Tatsache, dass ja jetzt gerade Ramadan ist und dass während des Ramadans solche Anschläge eigentlich unüblich sind. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung, ob das wirklich so ist. Es wird so gesagt.
Da weiß ich jetzt auch nicht, könnte ich mir aber vorstellen.
Ja,
so. Das ist das eine, aber was ja noch viel, viel ungewöhnlicher ist, ich habe noch keine islamistischen Terroristen gesehen, die gekauft sind. Mhm. Das gab es nicht.
Ne? Nee, eigentlich nicht.
Die dann abhauen und sich nicht mit einem Sprengstoffgürtel selbst in die Luft sprengen, wenn sie gefasst werden.
Ja.
Die offenbar auch ein bisschen grundverblödet sind, die da jetzt vorgeführt werden. Können wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Ja. Also irgendwie passen die überhaupt nicht ins Bild, das man bisher von islamistischen Terroristen hatte.
Mhm, ja.
Das kann man, glaube ich, sagen.
Also, dass sie eben auch geflohen sind und versucht haben, irgendwo die Grenze zu erreichen. Ich weiß nicht, da gibt es zwei Versionen. Die einen sagen, ja, die wollten nach Belarus.
Dass sie wiederum gekauft wurden.
Dass die also gekauft jetzt, worden
wenn es so ist.
Ja. Ne? Also, ich glaube, die Aussagen direkt nach der Verhaftung, die deuteten ja alle darauf hin, dass die irgendwie über Telegram von irgendeinem Priester, der auf irgendeiner Telegram-Seite gepredigt hat, wie gesagt, gekauft worden sind. Ich glaube, da geht es um 5.000 Euro, 5 Millionen Rubel oder sowas, ich weiß es nicht genau. So, und das haben die übereinstimmend schon während der Festnahme von sich gegeben. So, jetzt kann man natürlich sagen, ist das jetzt eine Schutzbehauptung, aber ich denke mal, ein Islamist, ein überzeugter Islamist, der hätte so eine Schutzbehauptung doch gar nicht von sich gegeben.
Nee.
Also das
passt vorne und hinten nicht.
Das halte ich dann doch für überaus unwahrscheinlich.
Mal eine andere Frage. Hat eigentlich im Westen oder je bis zum letzten Jahr der Islamische Staat terroristische Akte begangen? Das war doch eher hier Al-Qaida und diese Jungs, ne?
Nee, in Paris war
das. War das Paris, doch, war das der Islamische Staat?
Paris, da bin ich nämlich nicht so
sicher. Ich meine, in Paris, das waren IS-Täter,
ja?
Die sich zum IS bekannt haben, soweit ich weiß.
So, und ja, dann gibt es ja noch die andere Version. Ja, das waren jetzt Leute, die wurden dann gewissermaßen über den IS, wenn man so will, das waren gekaufte Leute von der Ukraine. Die Ukraine hat diesen Anschlag da verüben lassen. Und wiederum andere Leute glauben und das finde ich jetzt zum Beispiel auch ziemlich merkwürdig, dass das so in den westlichen Medien überhaupt nicht kommuniziert wird, dass das eben so eine False-Flag-Aktion der Russen gewesen sein könnte. Also sind es ja doch drei Versionen, False-Flag-Aktion der Russen, IS oder eben der Westen und die Ukraine.
Ne? Inklusive Israel wird dann schon mal ab und zu genannt.
Aber richtig, genau so. Das wird dann dazu genannt. Und dann denke ich mir, also ne, wie gesagt, ich hatte das auch am Montag schon in der Wortmeldung. Also was genau ist jetzt eigentlich passiert? Also ne, man muss ja erstmal nach diesem Ereignis, ne, da legt sich erstmal der Rauch und dann muss man schauen, was passiert. Was werden für Schritte eingeleitet? Was sind die Konsequenzen? Für wen? So, und da ist mir jetzt aufgefallen, im Westen heißt es auf einmal, erhöhte Terrorgefahr auch in Europa. Also zur EM werden dann die Grenzen wieder gesichert. Ne, da ist es
Frankreich
wieder,
hat höchste Terrorwarnstufe
ausgerufen. Genau.
Und zwar aufgrund der gleichen Gruppe. Ne? Die waren vor der gleichen Gruppe.
Genau. So, also das heißt, die Konsequenzen dieses Ereignisses haben jetzt erst einmal wir zu spüren oder sollen wir zu spüren bekommen. So, und in der westlichen Presse heißt es mehr oder weniger übereinstimmend, durch diesen Anschlag wurde Putin gewissermaßen geschwächt. Also geschwächt dadurch, dass er eben, wie gesagt, dieses Versprechen abgegeben hat, hier, okay, ich kassiere hier zwar dort und da eure Freiheiten, aber dafür sorge ich hier als harter Mann für Sicherheit.
Das ist aber doch das Versprechen jedes Staates, ne?
Das ist das Versprechen jedes Staates. Das wird aber natürlich
Nicht gesagt.
Wird natürlich so nicht gesagt. Ich meine, erinnern wir uns an die letzten Jahre seit 2020.
Ja, guck, bei den ganzen Terroranschlägen im Westen, ne, die da eine Zeit lang ja wirklich auch im Staccato stattfanden, schlimmerweise, genauso grausamerweise. Da wurde sowas nie gesagt, ne, dass der Staat jetzt sein Versprechen nicht gehalten hat.
Nein.
Also das war schon eigenartig. Aber das war in der Welt, glaube ich, auch, ne? Das war dann richtig. So typisch, ja. Aber wenn du jetzt mich fragst, ne, lass uns mal den doppelten Alu-Sombrero aufsetzen, ne? Was ist denn da naheliegend? Da muss ich wirklich sagen, an der Stelle, wir haben ja auch schon mal ab und zu Russland in Schutz genommen und sind jetzt auch nicht die größten NATO-Freunde, aber eben auch kein Putin-Freund. Weil wir Staaten ohnehin natürlich kritisch sehen. Ne? Aber an der Stelle muss ich sagen, finde ich die Theorie, dass das eine False-Flag-Aktion der Russen waren, sogar im Zweifel noch am plausibelsten. Eigentlich jeder Russe weiß, dass damals der Tschetschenienkrieg auch eingeläutet wurde mit so einer Terrorserie, wo eigentlich jeder, mindestens jeder zweite Russe selber sagt, das war der Geheimdienst, das war der FSB. Das war relativ bekannt. Das war übrigens auch damals Putin, wo er dann so seine, wo er dann installiert wurde. Ja, also es wäre ja nur eine Wiederholung der Ereignisse. Nur damit wurde eben damals der Tschetschenienkrieg begründet. Und die Frage ist, wenn es wirklich eine False-Flag-Aktion gewesen sein soll, ne, es fällt mir allerdings ein bisschen schwer, das nachzuvollziehen, weil dann hast du ja irgendwelche Täter und irgendwelche Gruppen, die das organisiert haben, die dann wirklich gesagt haben, hier schießt mal da auf die eigenen Leute. Das ist immer schwer zu verstehen. Aber möglicherweise soll es sowas ja geben. Und es wäre vielleicht nicht die allererste False-Flag-Aktion in der Geschichte gewesen. So, nur wenn es so war, dann müsste es irgendeinen tieferen Sinn gehabt haben, dann müsste irgendwas jetzt in der kommenden Zeit damit begründet werden. Ne? Sowas wie Generalmobilwachung oder irgendwas in der Richtung. Ne? Dann glaube ich, dann kann man in der Richtung weiter nachdenken. Nur noch eins zu dem zu diesem IS, diesen ominösen IS mit diesem K hinten dran. Die sind, glaube ich, erstmals aufgetreten, oder mir sind sie erstmal aufgefallen, wo da auch so ein Riesenanschlag im Iran war. Ne? Also offenbar ist dieser IS, dieser neue IS, dieser ominöse, übrigens der IS ist ja eh eigentlich eine Installation der CIA gewesen, wie uns Ron Paul mal erklärt hat. Ne? Ja. Und was, glaube ich, auch wirklich nachvollziehbar ist. Ne?
Ja, der hat ja dann auch in Syrien.
So, und wir wissen, dass der Westen da unten in dieser ganzen muslimischen Welt im Moment sehr schwach auf den Füßen steht. Ne? Dass er auf einmal alle gegen sich hat. Dass so quasi die Erzfeinde Iran und Saudi-Arabien sich am Verbünden sind innerhalb der BRICS. So, und der Einzige, der so ein bisschen dagegen stand, war tatsächlich der IS. Auch der IS, wo er noch da war in Syrien, weil alle anderen fanden so mehr und mehr zusammen. Sogar inklusive noch dem irakischen, der ja gar kein Islammensch ist, wie heißt er? Assad. Ne? So, irgendwie
des Syrischen.
Assad, ja. So, irgendwie fanden die da unten alle zusammen, außer Israel und der Islamische Staat. Und dieser Islamische Staat ist jetzt auf einmal eine islamische Terrorgruppe, die da bei diesen neuen Verbündeten gegen die westliche Welt, die auf einmal sich da irgendwie zusammenfinden, dagegen Terror betreibt. Also das würde schon geopolitisch irgendwo passen, dann hänge es dann aber doch mit dem Westen zusammen. Ne? Das ist entgegen dem, was ich eben gesagt habe, was so ein bisschen in meinen Augen für Russland spricht. Ja, das waren so meine Gedanken dazu, aber wer weiß das schon.
Ja, ich habe sehr ähnlich.
Ach so, noch eine Sache. Ob das jetzt unbedingt die Täter, also wenn's eine False Flag Aktion war, glaube ich nicht, dass das die Täter waren, die uns da vorgeführt wurden.
Nicht.
Nee. Und dann kann man sowas ja auch planen, weil du hast gesagt, ja guck mal, die hatten doch genau die gleichen Klamotten an. Mhm. So, und ich meine, ja, dann zieht man denen halt die gleichen Klamotten an, ne, weil man auch die hinterher vorführen will und so weiter und so fort. Dann hat man da wahrscheinlich ganz andere, weil die sahen ja auch so ein bisschen grundverlötet aus. Aber jetzt muss ich noch mal eins sagen, wie man die da vorgeführt hat und wie man die wohl offenbar jetzt auch gefoltert hat und das auch ganz offen zeigt, ne, das zeigt natürlich wirklich, wie jetzt durch den Krieg dieser russische Staat noch mal wirklich ins Ekelhafte noch mal abgedriftet ist. Ne? Also da sieht man, wozu Staaten dann im Krieg, ne, im Kriegsverlauf auch fähig werden. Ne? Die lassen halt alle Hemmungen fallen.
Wobei, wenn ich dazu mal was sagen darf, also das Material, was man zu sehen bekommt aus dem Ukraine-Krieg.
Also, wie gesagt, das ist aber auch eine Kriegspartei. Ne? Wie gesagt, also das ist das Schlimme. Also, wenn es dann noch sozusagen die Ultima Ratio der Politik, dann legen sie dann nochmal eine Schippe drauf. Da wird dann auch schon mal offen gefoltert, ne? Wahrscheinlich in der Ukraine auch.
Also, ne? Ja, ich sag mal, also
das ist schon richtig vom Ekelhaftesten.
So die Kriegshandlung, die man sieht, also wie da, es wird halt letzten Endes nur gekämpft, ne? Also wie das in einem Krieg nun mal so ist, ne? Und da nimmt man natürlich keine Rücksicht auf
Leben wehrlose, und so wehrlose Leute foltern ist schon, hat mit Kämpfen schon gar nichts mehr.
Nee, das da hast du schon vollkommen recht, aber ich sag mal, was das, wie wollte ich das jetzt sagen? Also was die Durchsetzungskraft des Staates angeht oder die Durchsetzungsbereitschaft, ja, die wird ja eben, wie gesagt, über Telegram, über ganz, ganz andere Videos, noch ein bisschen heftiger illustriert, wollte ich sagen. Also dieses Vorführen, ich weiß nicht, ob sich davon jetzt noch irgendjemand großartig wird beeindrucken lassen. Also
Nee. Ja, das Interessante ist aber, ich sag mal, wenn unsere Polizei auf einmal und unsere Medien vom Staat gefolterte Leute vorführen würde, dann glaube ich, dass die Bevölkerung in Deutschland.
In Deutschland.
Weiß man nicht, weil ich sag mal, bei Corona hatten sie auch alle so einen latenten Sadismus gegen Ungeimpfte also ausgelebt. Ne? Aber ich würde jetzt mal spontan sagen, würde das nicht auf Wohlwollen stoßen. Ne? Und da würden die Leute. Putin scheint aber davon auszugehen, oder die russische Führung scheint davon auszugehen, dass das gut bei den Russen ankommt. Das zeigt natürlich, dass die Russen irgendwo auch jetzt schon sehr verroht sind.
Ja, aber ich meine, was heißt verroht?
Wenn es überhaupt so ist,
dass es da wirklich gut ankommt. Ich meine, wenn man sich das mal vor Augen führt, also was da stattgefunden hat, ja, also wie da die Leute abgeknallt worden sind, da gibt es ja auch zahlreiche Videos, und diese Videos haben natürlich auch die Runde gemacht, wie den Leuten da die, ich sag mal, wie die Leute da hingemeuchelt worden sind, das macht natürlich mit den Menschen was. Also
ja, aber da möchte ich doch vor allen Dingen erstmal ganz sicher sein, wer die Täter waren. Aber ich weiß doch nicht, wer die Täter waren, wenn ich einen Menschen so folter, bis er irgendwann nach so einer Folterung sagt, jeder, ich war's. Mhm. Ne? Also das ist ja gerade, da wird ja gerade jedes offene Ergebnis ausgeschlossen. Mhm. Ne? Das ist ja nicht im Sinne der Ermittlungen, wenn man so will. Klar, aber diese Rachegelüste kommen dann hoch. Ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch, wahrscheinlich wäre es im Westen auch der Fall. Ne? Wenn ich denke, doch.
Ja, hier
wahrscheinlich, kommt immer darauf an, was passiert ist. Ne? Wenn irgendwas passiert ist, dann können die wahrscheinlich auch so kommen. Aber es ist natürlich schon, aus meiner Warte schon ziemlich ekelhaft. Ne?
Ja. Aber du hast es gerade angesprochen. Also wie gesagt, dieses Thema, also Russland, der Terroranschlag, ich bin da ehrlich gesagt auch noch. Hab da noch keine finale Version für die wahrscheinlichste, ich achte noch keine Version für die wahrscheinlichste, für mich zumindest. Es ist ja, wie gesagt, erst eine Woche her, und irgendwie in Russland ist ja noch nicht allzu viel passiert danach. Also ich meine, Russland, was du jetzt hier zumindest über die westlichen Medien erfährst, Russland sagt jetzt natürlich sehr, sehr offensiv, dass natürlich der Westen hinter diesem Anschlag steht.
Ja, ich glaube, die sagen das nicht so offensiv, wie ich im ersten Moment gedacht hatte. Und sie haben, glaube ich, zuletzt auch verlauten lassen, nee, das war schon diese islamistische Terrorgruppe. Es ist nur die Frage, ob sie vom Westen sozusagen installiert wurde.
Ja, so habe ich das jedenfalls verstanden. Also, dass
oder von der Ukraine.
Also man untersucht jedenfalls Zusammenhänge dieser Gruppe mit dem Westen. Also das ist jetzt wohl das Narrativ, das in Russland erzählt wird. Und ja,
also was übrigens auch noch ein bisschen mich stutzig macht, war dieses, wo die russischen Behörden davon sprechen, dieses Fenster in die Ukraine. Die sind geflohen, Richtung Ukraine, zwischen Grenze. Ja, da hat man auf sie gewartet, da wurde ein Fenster geöffnet. Ja, Moment, aber zum Fenster gehören immer zwei Seiten. Ne? Mhm. Und das ist eine Grenze, wo sich zwei Seiten gegenüberstehen, die im Krieg miteinander sind. Sogar fast inzwischen nach offizieller russischer Lesart sogar schon, ne? In jüngster Zeit. So, die Grenze wird doch mega bewacht sein. Auch von russischer Seite.
Ich weiß es nicht. Ja, vielleicht, weiß ich nicht, hatten die einen Korridor? Ich kann das nicht beurteilen. Also wie gesagt.
Ja, aber wie können die denn einen Korridor haben ohne Wissen der Russen? Und ohne Zustimmung der Russen?
Ohne Wissen der Russen?
Und ohne Zustimmung der russischen Seite.
Verräter. Ich habe keine Ahnung.
Das ist, wie gesagt, wenn es so ist. Ne? Also es gibt, glaube ich, wirklich Kleinigkeiten, die in verschiedene Richtungen zeigen.
Ja, es sind eben so viele Kleinigkeiten, die eben kein eindeutiges Bild zulassen, denke ich.
Aber es ist immer wieder krass. Letztendlich geht es wahrscheinlich um Politik, vielleicht um Geopolitik oder um was auch immer, ne, wozu dann solche Leute bereit sind am Ende. Und wenn es auch nur diese Islamisten waren, wo es dann auch um nichts anderes geht, vielleicht geht es dann um irgendwelche religiösen Fragen, aber auch nicht bei diesen Typen, die gekauft sind. Das steht ja schon im Widerspruch. Mhm. Aber jedenfalls für diese, was in solchen Hirnen vorgehen muss, dass man da 140 Unschuldige abmetzelt, das finde ich immer unbegreifbar. Aber die Menschen sind wohl so, teilweise.
Ja, da hast du nicht ganz Unrecht. Wozu Menschen fähig sind, ja, das ist doch eine ganz herausragende Überleitung zum nächsten Thema. Und das ist ja für uns hier in Deutschland das Ungleichgewichtigere.
Ja, sofort, gerne. Ich weiß, wir hatten doch eine Leserzuschrift, fällt mir gerade ein, oder einen Leserzuruf. Baltimore. War das Baltimore?
Baltimore, ja genau.
Ob das auch irgendwie da reinfällt? Also für mich nicht, tut mir leid.
Nee, für mich
also auch nicht. Es gibt eben auch einfach Unfälle und Unglück.
Ich meine, so im Moment, dazu kann ich sogar was sagen. Es hat wohl jemand ich habe ein kurzes Telegram-Video gesehen und da hat sich jemand geäußert, der wohl mal mit der Firma, mit dieser Reederei zu tun hatte, deren Schiff da mit dieser Brücke kollidiert ist. Und der hat wohl zum Besten gegeben, dass diese schlicht und ergreifend die Reederei so wirtschaftet, so handelt, dass so etwas schlicht und ergreifend passieren muss. Also da wird dann eben an allen Ecken und Enden gespart. Also da hast du dann irgendwelche Vollpfosten, die für die Wartung der Schiffe zuständig sind. Und dann hast du irgendwelche Leute, die vielleicht überhaupt gar nicht qualifiziert genug sind, solche Schiffe zu fahren. Also das ist dann, also er hat jedenfalls das Augenmerk auf die Reedereien gelenkt und hat eigentlich erwähnt, ja, da gibt es noch wohl diverse andere Frachtschiffe, die eigentlich ja ähnlich Gefahr laufen, so ein Unglück zu verursachen wie jetzt das letzte. Und das hängt, glaube ich, mit dieser Geschichte in Russland meiner Meinung nach nicht zusammen. Ich wüsste auch gar nicht, was dadurch jetzt ausgelöst werden sollte. Also wenn man jetzt hätte sagen können, okay, Putin war es. Ich glaube, der Kapitän war ja sogar Ukrainer oder sowas. Ich weiß nicht, also mir hat sich da keine schlüssige Erklärung ergeben, also aber auch wirklich in gar keine Richtung.
Und vor allem, dann wäre es ja so eine Art Terroranschlag.
Ja,
und Terroranschlag macht man dann tatsächlich mit vielen Opfern. Ne?
Ja.
Und ich glaube, die sind sogar vom Schiff noch gewarnt worden. Das hat uns zu einer Uhrzeit stattgefunden, wo sowieso fast keiner auf der Brücke ist und so weiter und so fort. Das passt ja alles vorne und hinten
nicht
zusammen.
Es ist, wie gesagt, also diese Stimme da bei Telegram hat wohl einfach nur gesagt, ja, okay, da wird irgendwie an allen Ecken und Enden gespart. Und das ist schlicht und ergreifend die Konsequenz aus dieser Sparpolitik der betreffenden Reederei. Ich glaube, dasselbe Schiff ist, glaube ich, auch schon mal irgendwann mal verunglückt. Ich weiß nicht genau. Nee, aber wie gesagt, ich glaube, das
ist übrigens die Gefahr beim Aluhut. Ne?
Ja.
Wenn man den Aluhut aufhat, kann man ja ruhig. Man muss nur aufpassen, den ab und zu mal wieder abzunehmen.
Ne? Ja,
es gibt, eben auch Ereignisse auf dieser Welt, die passieren.
Man muss nicht zwingend nach Zusammenhängen suchen, wo vielleicht keine sind, ne? Wobei, ich muss sagen, ich muss zugeben.
Du hast sofort daran gedacht.
Sofort, also ich hatte sofort den Aluhut auf und habe natürlich sofort überlegt, ja, in welchem Zusammenhang könnte das jetzt mit, weiß ich nicht, Moskau stehen, aber irgendwie hat sich da nichts ergeben und Thema RKI-Files. Ja, an dieser Stelle, meine Damen und Herren, möchte ich Ihnen zwei Videotipps geben. Das sind nämlich auch Zuschriften. Guten Tag, Herr Mocharski. Vielleicht kennen Sie das Interview schon. Ich finde es sehr informativ. Vielleicht können Sie es ja weiterteilen. So, Einblendung jetzt, lieber Sascha. So, und zwar ist das auf dem Kanal von Sören Schumann, Gesundheit ganzheitlich erschienen. Und da geht es darum, eine Bestatterin packt aus. Jetzt kommt alles ans Licht. So, und dieses Video, das ist wohl schon vor über einem Monat erschienen. Okay. Aber es passt natürlich jetzt so rein inhaltlich zum Thema sehr, sehr gut.
Eine Bestatterin packt aus. Also ist
genau.
Die Zahlen sind gestiegen, ja? Seit 2-3 Jahren.
Wie gesagt, ich glaube, es geht da um das Gebaren zu Beginn der Corona.
Ich dachte,
Corona-Politik.
Sie hätte jetzt mehr zu tun als früher.
Ich bin mir jetzt nicht sicher. Das, wie gesagt, ist in dem Video zu sehen.
Okay.
Also er hat es jetzt empfohlen. Ich denke, darum empfehle ich das an dieser Stelle auch weiter. So, und dann haben wir eine weitere Videoempfehlung, die wir Ihnen da ganz gerne ans Herz legen möchten. Sie wissen, wir haben hier dieses überparteiliche Komitee des Kantons Graubünden zur Wahrung und von Selbstbestimmung und Souveränität der Schweiz. Die hatten wir hier ja schon mal vorgestellt. Also dieses Komitee ist ja damit beschäftigt, möglichst dafür zu sorgen, dass dieser WHO-Pandemievertrag, der ja demnächst in Kraft treten soll, in der Schweiz nicht in Kraft tritt. Und hier ist wohl auch ein hochinteressantes Video erschienen, und zwar auf der Seite dieses Komitees. Einblendung jetzt, lieber Sascha. Mats ab. So, und zwar geht es hier um, das Video heißt im Hexenkessel der Bundeshausmedien. Und diesen Vortrag, den hält Martin Hassler. Soweit ich weiß, bezieht er über ein Geschenkabonnement sogar unser Heft. So, und ich möchte ganz kurz vortragen, wer ist Martin Hassler? Martin Hassler arbeitete von 1982 bis 2021 beim öffentlich-rechtlichen Rundfunkunternehmen SRG SSR für das Schweizer Fernsehen im Studio Bundeshaus. Während seinen 39 Berufsjahren als technischer Mitarbeiter betreute er nicht nur Kameras und andere technische Studioanlagen, sondern verbreitete für die verschiedenen SRG-Redaktionen Tausende von Pressekonferenzen, Interviews und Studiosendungen. Den Bundeshauskorrespondentinnen und Korrespondenten der verschiedenen Sprachregionen als Dienstleister zur Verfügung zu stehen, war für ihn ebenso attraktiv wie die Mitarbeit bei Produktion. So, und dieser Mitarbeiter, der hält wohl einen knapp einstündigen Vortrag darüber, was eben zu Beginn der Pandemie damals in der Schweiz so ja an Merkwürdigkeiten aufgetreten ist. Ja, also das ist sicherlich sehenswert für die meisten von ihnen. Der spricht schon ordentliches Schwitzerdütsch und aber man kann es verstehen. Also ich kann es einigermaßen verstehen, ne, wenn man genau hinhört. Ja, und hier in Deutschland die RKI-Files. Eine neue Welt. Was sagst du denn?
Es war ja ziemlich viel geschwärzt, ne?
Ja, ja, klar. Und das erregt natürlich bei dem einen oder anderen hier auch gewisse Verdachtsmomente, ne?
Ja, lustig war ja, dass der Mainstream es erstmal verschwiegen hat, ne?
Ja.
Dass ja sogar in der Tagesschau noch mit dem Ex-RKE-Chef Wieler ein Interview geführt wurde, wo überhaupt nicht zur Sprache kam, dass gerade diese Files veröffentlicht wurden.
Ja.
Ne? Dann wurde es also ewig verschwiegen. Dann irgendwann hat man gesagt, okay, geht wahrscheinlich nicht mehr, weil jetzt weiß ja doch jeder, ne, durch die alternativen Medien, durch die Social-Media-Kanäle und so weiter und so fort, müssen wir jetzt doch mal was sagen. So, und dann ist wohl auch ZDF und ich glaube ZDF war das Erste, die dann tatsächlich was gesagt haben, was darüber geschrieben haben, dann gesagt haben, ja, wie das Online-Magazin
Multipolar.
Das Online-Magazin Multipolar freigeklagt hat und so weiter und so fort. Ja, schon ziemlich erschütternde, skandalöse Dinge und so weiter, das wird uns beschäftigen, ne? So, und dann haben da wohl die Telefondrähte geglüht.
Auch beim Spiegel.
Ne? Beim Spiegel auch.
Auch beim Spiegel.
So, dann haben die also alles wieder umgeschrieben. Dann war es also nicht mehr das Online-Magazin Multipolar, sondern irgendwie die Aluhüte, rechtsradikale Verschwörung, hast nicht gesehen, Bösen, die das eingeklagt haben, was aber ja überhaupt nichts an den Files geändert hat. Ne? Aber egal, ne? Das waren ja schon mal die Bösen, die Leute schon mal eingenordnet. Ne? Und außerdem gibt es ja auch gar nichts zu sehen. Ne? So, ja, eigentlich steht da auch jetzt nichts Besonderes drin.
Ja, der Skandal,
so,
außerdem, der keiner ist,
der Skandal, hat ja der
Faktenchecker
herausgefunden. Genau, Faktenchecker der Tagesschau hat dann gesagt, ist ja gar kein Skandal. Ja, und Lauterbach hat auch gesagt, ja, problematisch daran ist nur, dass das jetzt von fremden Mächten benutzt wird.
Das ist doch mal geil. Ne?
Ein
Bundesgesundheitsminister, der sich hier in die übelsten Verschwörungstheorien versteigt, um das Ganze richtig und ordentlich einzuordnen. Was ist denn herausgekommen? Wir haben es ja alle mitgekriegt. Die FFP2-Masken waren sinnlos.
Zumindest nach interner Einschätzung des RKI, ne?
Genau. Und was ist rausgekommen?
Aber das RKI war am Ende immer weisungsbefugt vom Ministerium, glaube ich, ne? Beziehungsweise da war ja noch einer zwischengeschaltet.
Ja, ne? Das war
ein ominöser Herr, der mutmaßlich geschwärzt wurde an der entscheidenden Stelle, wo jetzt so viele darauf aufmerksam gemacht haben.
Genau.
Dass er nämlich dieses Okay geben musste zur Hochstufung der Corona-Geschichte.
So, und da hat ja hier der Datenanalyst Tom Lausen, Sie alle kennen ihn vermutlich über das Internet, der hat, ich glaube, in einer, ach Gott, jetzt ist mir der Name entfallen, in dieser Sendung hier mit dem mit dem Stein und dem anderen hier auf
Nuoviso,
glaube ich, ja. Da hat er dann wohl ein bisschen mit ChatGPT, KI und so weiter rumgeforscht, hat selber gesucht und hier und da Schlüsse gezogen und er ist wohl zu dem Schluss gekommen, dass es sich bei dieser geschwärzten Person um Generalarzt Hans-Ulrich Holtherm handeln soll. Und dieser Generalarzt, ich zitiere mal kurz, der Militärarzt Holtherm war von April 2020 bis Ende des Jahres 21 Abteilungsleiter 6 Gesundheitsschutz, Gesundheitssicherheit, Nachhaltigkeit im Bundesministerium für Gesundheit. So, und er war eben auch Jens Spahn damals unterstellt, also das heißt.
Aber offenbar selbst dann wieder weisungsbefugt gegenüber RKI,
genau,
wenn er wirklich der geschwärzte Mensch
ist. Er war derjenige, welcher Jens Spahn unterstellt war, aber dann natürlich auch gegenüber dem RKI weisungsbefugt. So, und
also nochmal, Bundesgesundheitsministerium, es geht um Corona.
Ja,
es, Bundesgesundheitsministerium gibt Anweisungen an ein Militär, an einen obersten Militär, und der oberste Militär gibt es an das RKI weiter, das dann die wissenschaftliche Einschätzung zu liefern hat.
Ja. Die wissenschaftliche, die gewünschte wissenschaftliche.
Aber es gibt nichts zu sehen.
Nein, um Gottes Willen.
Hier gibt es nichts zu sehen.
Es gab,
es ist gar kein Skandal.
Also es hat auch keine, das hat ja Karl Lauterbach diverse Male, wie soll ich sagen, betont, es gab keine politische Einflussnahme an keiner Stelle.
So, und
war nur die Wissenschaft. Nur die Wissenschaft, die hier agiert hat. Und die Wissenschaft, ohne dass die Politik auf sie Einfluss genommen hat, hat, wie gesagt, ja, Maskenpflicht, FFP2-Maske und so weiter, alles weitestgehend sinnlos. Schulschließungen, ja, doch eigentlich weitestgehend sinnlos überhaupt.
Und unverhältnismäßig.
Unverhältnismäßig.
Da habt ihr mehr Probleme mit.
Die Maßnahmen, die dann ergriffen werden, könnten eventuell schlimmer sein als das Virus selbst. Ja, dann wurde auch noch festgestellt, dass, wie gesagt, diese 2G- und 3-Regeln auch nicht wissenschaftlich begründbar sind und so weiter und so fort.
Wobei es ging damals, glaube ich, nur um 3G.
Nee, aber auch 2G.
Diese verrückten, mein Gott, diese verrückten Abkürzungen damals. Oh, ne? Es war Ausschluss der Menschen aus dem sozialen Leben. Ja. Ne? Und dann immer wurde das so bemäntelt. Aber das war ja auch systematisch so. Aber das, ich glaube, es geht ja um dieser jetzt freigeklagte Zeitraum der Berichte.
Ja.
Ne? Das ist ja noch nicht bis hierhin.
Das ist nur der Beginn.
Bis 21 oder sowas. Ne?
Genau,
und ich glaube, da war noch gar, also wenn ich mich richtig erinnere, war da noch gar kein dieses ganz schlimme 2G. Sondern da ging es erstmal nur um dieses 3G. Soweit ich weiß.
Aber 2G beruht ja auch auf 3G. Es geht ja beispielsweise bei 2G geht
es ja darum. Es wurde dann noch gar nicht besprochen, soweit ich das
weiß. Nee, doch nicht, aber es geht, ist davon auszugehen, dass wenn die Erkenntnisse, die für 3G gelten, die kannst du natürlich auch auf die 2G-Erkenntnisse übertragen.
Ja.
Die sind dann natürlich genauso sinnlos.
Ja, und die haben eigentlich gesagt, wir wollten eigentlich nur gucken, welche Impfopfer gibt es später, ne?
Mit dieser Datei, ne? Ich sag's mal so, also durch die Impfung wird halt keine sterile Immunität erzeugt. So, und das war ja die Begründung, weswegen man diese Regeln eingeführt hat. Und wie gesagt, wenn sie auf
aber das 3G scheint ja auch schon in den freigeklagten Verträgen von Pfizer mit der Bundesregierung und Ähnlichem.
Alles drin. Also wir haben ja jetzt hier...
Wir wurden systematisch belogen
von der Politik.
Komplett.
Die haben uns systematisch verarscht. Es ist über diese
Zeitraum. Aber hier gibt es nichts zu sehen.
Nee, es ist... Das finde ich eben, das ist das richtig, richtig, ja, wie soll ich sagen, das Offenbarende. Ja, jetzt wird ja hier, ich zitiere mal, Habeck will jetzt Aufarbeitung der Corona-Politik. Ja, und warte, nicht nur Habeck will das, ja, und...
Aber hast du die ganze Aussage gehört? Das hat sich bei Habeck ja schon ganz anders angehört. Ich glaube, Lindner hat auch gesagt, ne? Lindner war okay, so einigermaßen, ne? So, wir müssen da mal drüber reden.
Ja,
und... Aber bei Habeck war, Prämisse ist erstmal, es wurden ganz viele Menschenleben gerettet.
Ja.
Aber dabei sind kleine Fehler gemacht
worden. Pass auf, genau das ist es. Also es wird jetzt, das sind jetzt hier die Stimmen, die jetzt so aufploppen, eben aus diesen Bereichen der Verantwortlichen. Da sind es jetzt, wie gesagt, Robert Habeck, der da, wie gesagt, die Aufarbeitung fordert. Sogar Lauterbach will jetzt weitestgehend entschwärzen und so weiter.
Ehrlich?
Ja. So, aber, und das ist jetzt wirklich das Tollste, wenn du so willst. Jeder von denen sagt, ja, wir müssen darüber reden, wir müssen die Erkenntnisse, die wir gewonnen haben, die müssen wir jetzt in die zukünftige Politik einfließen lassen und so weiter. Ja, und man kann natürlich da, und das ist auch auffällig, also man kann natürlich über diese Schulschließung und die Maskenpflicht und so weiter, war vielleicht nicht alles richtig und so weiter und so fort. Und auch, dass es hier und da zu Vereinsamungen gekommen ist bei dem einen oder anderen, ja, das ist vielleicht auch nicht ganz toll gewesen. So, und was komischerweise keiner von denen, die jetzt hier gewissermaßen auch so eine Pseudo-Aufarbeitung fordern, was keiner von denen offensiv fordert, aus verständlichen Gründen, ist natürlich Konsequenzen zu tragen für die da die Fehler gemacht haben und die diese Fehler wohl auch wissentlich gemacht haben. Also man tut jetzt geradezu so, als ob, also man geht hier so einen Schritt weit nach vorne, so Flucht nach vorne. Ja, natürlich wollen wir Aufarbeitung, aber, und das große Aber ist dann, Nur für die Zukunft. Ne? Also wir müssen gucken, dass es dann in der Zukunft besser läuft und bloß nicht zurückblicken. Also hier, ne? Also bloß jetzt keine schlimmeren Konsequenzen für uns, die da den Mist gebaut haben. Also das wird so komplett ausgeschlossen. Und was auch ausgeklammert wird in diesen ganzen Äußerungen, die ich jetzt so gelesen habe, die Wirtschaft, die komplett vor die Wand gefahren worden ist, wie viele Unternehmen pleite gegangen sind, wie viele, ja, also vor allen Dingen jetzt in der Gastronomie, wie viele Leute da pleite gegangen sind, wie viele, ja, dass das Personal beispielsweise komplett abgewandert ist, also dass es da doch zu ganz, ganz massiven Verwerfungen gekommen ist, also das wird überhaupt nicht thematisiert, da will auch keiner drüber reden, so, stattdessen liest man, weiß ich nicht, vor 2 Wochen, ja, Habeck will jetzt die Corona-Hilfen zurück und so weiter und so fort, ne? Also das wird schon mal vollständig ausgeklammert und, ja, wie gesagt, man möchte durch diese, ja, durch diese Pseudobereitschaft hier für Aufklärung zu sorgen, ne, mit den eigenen Leuten selbstverständlich. Man hat ja schon dafür gesorgt, man hat ja schon einen Expertenrat zusammengezimmert, der jetzt die wichtigen Fragen behandeln wird. So, obwohl man, wie gesagt, diese Pseudo-Aufklärung jetzt natürlich irgendwo einfordert, will man natürlich Schlimmeres verhindern. Und ich fand jetzt hier diesen einen Bildartikel. Wo habe ich ihn? Da habe ich doch, den wollte ich doch noch mal ganz kurz zitiert haben. Und zwar, die Bild hat geschrieben, und das finde ich hochinteressant, Viruswut sitzt tief. Corona spaltet Deutschland bis heute. Und jetzt kommt's, 29% wollen die Politiker von damals bestrafen, ja, und das ist
jetzt musst du dir mal überlegen, das sind die 29%, die sagen, dass überhaupt damals Verbrechen begangen worden sind. Was ist, wenn jetzt die anderen von den Verbrechen erst noch erfahren?
Ja, das ist, ne? Das ist jetzt eine überaus, finde ich, also man muss jetzt auch so ein bisschen abwarten.
Aber übrigens sagt das Bild erschreckend. Dass das so ist, dass die Politiker bestrafen wollen, die Täter, dass die Täter bestraft werden sollen. Erschreckend.
Ja,
aber am schlimmsten war ein Kommentar in der FAZ wirklich, die ja nur noch so wirklich, ist ja widerlichstes Regierungspropaganda, wie der Spiegel, wie die Tagesschau. FAZ, die wirklich mal vor 40, 50 Jahren völlig anders drauf waren.
Vor 30 Jahren.
Und der Schlimmste von allen, Jasper Altenbockum, hat dann auch noch wieder einen Kommentar gemacht. Diese Aufarbeitung, völlig unnötig, das wird nur wieder die Falschen stärken und so weiter. Hier, wir wollen das gar nicht.
Ja.
Weil ist doch gut, dass diese schöne Zeit vorbei ist und jetzt lassen wir es auch mal dabei beruhen. Ne?
Pass auf, da kann ich auch noch mal
Deckel zu.
Göring-Eckardt. Göring-Eckardt über Corona. Aufarbeitung sollte nicht missbraucht werden. Das ist natürlich das Allergeilste. Ja. Soll nicht missbraucht werden. Ja, wie soll denn Aufarbeitung missbraucht werden? Wir wissen alle, was gemeint ist. Selbstverständlich, dass jetzt die Falschen davon profitieren könnten. Und wer ist mit den Falschen gemeint? Natürlich die AfD, die sich ja seinerzeit da hervorgetan hat, nicht zu Beginn, muss man dazu sagen, aber während der ganzen Maßnahmen hat sich die AfD dann ja doch dankenswerterweise gegen diese Maßnahmen gestellt, hat auch deutlich gemacht, dass das so nicht geht und hat sich da auch aufgelehnt und das ist jetzt natürlich eine gigantische Gefahr. Ne, wir hatten das Thema ja eben, was ist im Sommer?
Aber das ist schon fast nebensächlich aus der Sicht dieser Täter, ne? Weil die Täter müssen ja wirklich befürchten, dass sie angeklagt werden.
Ja, ja.
Ne? Also das ist ja erstmal der Beweggrund, das möglichst zu verhindern.
Aber wie gesagt, missbraucht werden heißt ja politisch Kapital daraus
schlagen. Also die Leute, die dafür wirklich Verantwortung trugen, dass Kinder 2 Jahre lang unter so eine FFP2-Maske gezwungen wurden, ja, das war Kindesmissbrauch, Kindesmisshandlung, ja. Dass Menschen alleine sterben mussten, ja, und dass andere dazu gezwungen wurden, eine Spritze zu nehmen, eine Behandlung mit sich machen zu lassen, und ansonsten hatten sie keinen sozialen, keinen Zutritt mehr zum sozialen Leben. Das alles sind allerschwerste Straftaten gewesen, in meinen Augen.
Also, ja, Straftaten, was heißt
das? Das war ja noch nicht mal alles, ne?
Nee, das war noch lange nicht alles.
Dass Leute ihren Laden schließen mussten, ne? Zwangsangeordnet.
Ja, Existenzen wurden regelrecht vernichtet. Menschen wurden wahrscheinlich in die Armut getrieben. Also was jetzt hier auf dem Tisch liegt, ist mal wieder das Ergebnis. Klar, hier wir vom Team Kontrollgruppe, wir, die Aluhüte wirklich ganz, ganz tief im Gesicht sitzen hatten, wir haben diesbezüglich vollständig recht behalten, komplett. Also da gibt es nichts, was, was noch übrig bleibt von den Erzählungen zur Corona-Zeit. Du weißt ja noch, als wir damals hier gesessen haben in unseren schönen Anzügen, die Art und Weise, wie wir uns damals darüber lustig gemacht haben, über diesen ganzen Humbug, der war komplett und vollständig angebracht. Und es haben viele, viele Leute ebenso getan. Viele Leute sind auf die Straße gegangen, viele Leute haben sich geäußert, viele Leute, die auch über Expertise verfügt haben, haben sich geäußert, haben sich kritisch geäußert über die Maßnahmen, haben sich kritisch geäußert über diese ganze Erzählung, über diese ganze geschürte Panik. Diese Leute wurden ja ihres Postens enthoben, ja.
Bagdi, das alles schwerste
also
Verbrechen.
Alles, ich weiß nicht, wenn das. Also es liegt ja jetzt gewissermaßen alles auf dem Silbertablett. Es liegt wirklich alles da.
Das ist erst der Anfang. Es ist ja noch ganz viel geschwärzt. Es ist ja nur eine Sache aus einem Institut, die Protokolle, ne? Also
ja.
Wer weiß, was da noch alles auftaucht. Und es ist ja nicht natürlich auch nicht nur eine deutsche Sache. Hier ist zwar besonders weit getrieben worden an vielen verschiedenen Stellen, ne? Aber diese Aufarbeitung findet ja wohl auch in anderen Ländern statt, ne?
Ja, das wollen wir doch hoffen. Also noch merke ich ja nichts. Also noch sehen wir ja keine Aufarbeitung. Ja,
es war, in Slowenien mussten die Behörden mal die Bußgelder zurückzahlen, wurden immerhin angewiesen. Wo gab es da Bußgelder gegenüber denen, die sich nicht impfen lassen wollten? Oder irgendwie sowas, ja, ich weiß nicht mehr.
Weiß ich jetzt nicht.
Oder die irgendeine Maßnahme nicht beachtet hat, ich weiß nicht mehr. Ja, in Amerika sind schon auch einige Bestrebungen, glaube ich, der Aufarbeitung. Ne? Aber das müssten wir vielleicht mal alles mal nachlesen und auch mal behandeln in der Sendung.
Aus Amerika heißt es übrigens, das hat der Professor Wodak geteilt. Ich glaube, in Louisiana wurde es jetzt verboten, irgendwelche Anweisungen von der WHO überhaupt anzunehmen oder zu berücksichtigen. Also für den Fall, dass es nochmal zu so einem Ausbruch kommen sollte, zu so einer Pandemie.
Ja, da gibt es
diese ganzen, sag ich mal, diese WHO-Anweisungen, die sollen dann gerichtlich verboten werden, gewissermaßen.
Ja.
Ja, also um hier die eigene Souveränität zu stärken. Nee, es ist also, ich sage es mal so, das ist, wie gesagt, dieses letzte Wochenende, beziehungsweise diese RKI-Falls, die jetzt aufgeploppt sind, diese, ich sag mal, 29%, ich weiß jetzt nicht, ob wir damals 29%, ja doch, waren wir ja eigentlich schon. So, ich sag mal,
kommt ungefähr
75% der Leute haben sich nicht, haben sich impfen lassen.
Ja, Moment, offiziell. So, und
offiziell,
kannst du ja sagen, da waren ein paar darunter, die nur offiziell geimpft waren. Ne?
Ja.
Definitiv ist das so, da gibt's ja auch so Vermutungen.
Ja.
Da bist du nämlich schnell bei den 29%,
ja,
ne, die da immer skeptisch waren.
Übrigens, Matthias, das ist die kritische Masse, von der ich rede. Also, wir sind längst da.
Ja gut, das haben wir ja oft gesagt, ne, dass diese kritische Masse wurde ja mit jeder neuen Sau, die durchs Dorf getrieben wurde, größer. Ne? Das waren erstmal die Gegner der Masseneinwanderung, ne, die sich dann plötzlich als Nazis hingestellt gesehen haben, was auch schon Millionen waren. Ne?
Ja.
Die ganz am Anfang waren es sogar die Kritiker der Währungsunion, der Euro-Rettung, ne, so den ganzen Wahnsinn. Da waren es eigentlich schon die Liberalen so ungefähr. Ne? Und dann kamen die Kritiker der Masseneinwanderung, die eher so rechts waren, die auf einmal alle ausgeschlossen wurden und wie vor den Kopf gestoßen waren. Mit Corona waren es sehr viele aus dem so linksalternativen, homöopathischen, impfkritischen Bereich, ne, die dazu kamen. So, und deswegen, wie groß ist eigentlich jetzt die kritische Masse? Ne?
Also ich sage, wir sind jetzt, wir haben diese kritische Masse erreicht. Wenn man davon ausgeht, dass die kritische Masse sich irgendwo zwischen 20% und 30% bewegt und was mit kritischer Masse gemeint ist, das ist eben der Anteil der Bevölkerung, der hier doch, wie gesagt, für das System verloren ist. Ne? Oder wir bewegen uns zumindest sehr, sehr deutlich darauf.
Und weißt du, was ich glaube? Die schlauen Leute im System haben das erkannt. Haben das als ganz großes Problem erkannt. Und das könnte auch der Grund dafür sein, warum jetzt vielleicht so ein Gerichtsbeschluss kam. Ja, müsste mal was veröffentlichen.
Mhm.
Wir müssen da miteinander reden. Selbst die Bild, die dann sagt, ganz schlimm, 29% wollen Politiker bestrafen. Oh, das ist ja ganz schlimm. Aber wir müssen mal drüber reden. Wir müssen mal gucken, weil die Leute wurden ja schon gespalten. Wir müssen alle wieder zusammenführen.
Ja,
und hinter den Staat wieder vereinen.
Ja, ja.
Ne? So, also da ist schon so die Schlaueren von denen, die fangen so langsam an, mit Spaltung. Ich weiß, Spaltung und Gegner ist zwar unser Lebenselixier, aber wir haben uns ein bisschen viel zugemutet. Da sind ein bisschen viele auf der anderen Seite. Da müssen wir jetzt doch wieder einige ins Boot holen. Ne? Das ist jetzt, glaube ich, so die neue Linie.
Und du glaubst, das funktioniert?
Es funktioniert natürlich nicht mit dieser mit der Ausgrenzung der AfD weiter. Ne? Die müsste man dann irgendwann mit ins Boot holen. Das wird eine interessante Geschichte.
Meinst du, das beabsichtigt man?
Mal schauen. Wenn es da eine neue Linie gibt,
also
weiß ich nicht. Aber ich meine, also, ohnehin wird ja erstmal im Juni der Osten blau, wie wir wissen, kommunal.
Ja, ne? Wenn nicht noch was dazwischen kommt.
Dann werden wir Fußballweltmeister, wie wir eben festgestellt, Europameister.
Stell mal vor. Wann geht's eigentlich los mit der EM?
Ich weiß gar nicht, ist das ja auch so Juni, Juli? Das müsste irgendwie so dann
das könnte natürlich
in dem Dreh sein.
Das müsste man sich mal vorstellen. Nee, aber wie gesagt, ich glaube jetzt jedenfalls nicht, dass sich die Leute von eben solchen Beschwichtigungsversuchen oder von solchen Pseudo-Aufklärungsaufrufen in irgendeiner Art und Weise werden einlullen lassen. Mhm. Also ich glaube ganz im Gegenteil, wir haben ja jetzt erstmal die Leute, die sich jetzt natürlich bestätigt sehen, die gesagt haben von Anfang an, was ihr da treibt, das ist der reinste Wahnsinn. Ihr führt hier eine quasi Diktatur ein, ihr beraubt uns unserer Grundrechte, ihr fahrt das Land vor die Wand, ja, ihr, also ihr bedient euch hier irgendwelcher Methoden, die absolut unmenschlich sind. Die Erinnerungen an die Zeit sind bei den Leuten ja noch sehr, sehr lebhaft, bei uns allen, glaube ich. Ja, das ist noch gar nicht so lange her, ja. Also diese lebhaften Erinnerungen, die ja noch da sind und wahrscheinlich hier bei dem einen oder anderen auch hier Schmerz, also im Sinne von, was ist meinen Kindern passiert? Ich sag mal, ich persönlich hatte das Glück, dass meine Kinder seinerzeit noch relativ klein waren. Ich meine, die haben genug mitgekriegt, aber eben diesen ganzen Maskenirrsinn nicht, obwohl die natürlich auch in diese zugepflasterten Fressen gucken mussten über Jahre. Viele Leute haben damals doch wirklich ganz, ganz, gerade mit Kindern oder gerade auch mit älteren Leuten in der Familie, haben da doch wohl ganz, 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 ganz schmerzhafte Erfahrungen gemacht. Wenn es jetzt zum Beispiel darum ging, hier die eigenen Großeltern irgendwo alleine im Altersheim sterben lassen zu müssen oder wie gesagt mit kleinen Kindern, die dann eben zu Hause behütet werden mussten, obwohl sie doch eigentlich in die Schule gehen sollten. Das wirst du nicht mal eben los.
Also da ist zu Hause übrigens, ich als Vater fand das noch das Schönste, dass die Kinder mal nicht zur Schule mussten. Ja. Die Kinder fanden es auch am schönsten. Ja, ja. Aber ich muss echt sagen, ich hatte auch oft Tränen in den Augen, wo du die dann mit Maske da hingeschickt hast. Ne? Und die mussten da schon im Schulbus und auch da dann den ganzen Tag in diese scheiß Windeln gucken und selber eine Windel anhaben. Ja, das waren schon schwerste Verbrechen. Und genau, das werden wir, finde ich, nicht vergessen. Und das nochmal, ich habe da auch gerade nochmal drüber gedacht, ich glaube so die andere Seite versteht, oh, wir sind ein bisschen weit gegangen, ne? Wie gerade gesagt, so, wir müssen jetzt mal drüber reden, wir müssen jetzt mal beschwichtigen. Und du hast recht, das willst du ja sagen, die Leute lassen sich nicht beschwichtigen. Und ich glaube, was die unterschätzen, die sagen dann, oh, Wahnsinn, guck mal, 29% wollen jetzt, dass die Schuldigen bestraft werden. Darunter kommen sie aber nicht weg, das ist denen, glaube ich, nicht klar. Mhm. Weil ohne Bestrafung der Täter werden die Leute nicht beschuldigt.
Es gibt keinen Sorry, tut mir leid, ich bin hier.
Nee, also ohne Bestrafung gegangen. Der Täter
also bei
solchen Verbrechen.
Aufarbeitung heißt ja auch wirklich, welche persönlichen Vorteile wurden daraus gezogen. Stichwort Maskendeals. Ja, darüber wurde ja auch schon in der Vergangenheit geurteilt. Da haben einige Leute doch wohl einen ordentlichen Reibach gemacht. Stichwort BioNTech, Aktien, Goldgrube 12, glaube ich.
An der Goldgrube.
Kannst du dir nicht ausdenken. Nee. So, und da müsste man einfach mal gucken, wer von diesen Leuten hat damals doch in dieser Zeit tatsächlich auch finanziell profitiert. Ja, und ich glaube, ich muss mir jetzt nicht mal einen Aluhut aufsetzen, dass diese Politik, die da betrieben worden ist, doch zum finanziellen Vorteil mancher geführt hat. Und irgendwo werden auch unsere Politiker, die damals regiert haben, die damals das Sagen hatten, die damals diese Entscheidungen gefällt haben, die so vollkommen an der Wissenschaft vorbeigegangen sind, diese Leute werden in irgendeiner Art und Weise von ihren Entscheidungen profitiert haben. Das ist Aufarbeitung. Also da muss man mindestens hin zu gucken, wer ist hier, ich sag mal, der korrupte Superschurke. So, und da wird wahrscheinlich noch einiges, ich sag's mal so, zum Vorschein kommen. Aber worauf ich jetzt eigentlich vorhin hinaus wollte, wir, die damals den ganzen Humbug eigentlich schon von Beginn an kritisiert haben, wir sehen uns jetzt lediglich bestätigt. So, aber was ist jetzt mit den 71%, die irgendwo immer noch Gewehr bei Fuß gewesen sind? So, ich will jetzt nicht sagen, dass jetzt diese 71%, die da immer stramm mitgegangen sind, die jeden Quatsch mit sich haben machen lassen, und zwar ohne Widerspruch, die sich dann vielleicht auch mal hier aus, ich sag mal, Bequemlichkeitsgründen die Spritze gegeben haben, vielleicht die erste, dann die zweite, die werden jetzt aufgrund dieser RKI-Falls wahrscheinlich nicht geschlossen, aber doch zu gewissen Teilen ans Denken kommen. Das ist doch, genau das meine ich ja. Das ist genau wie, es ist wieder so ein Ereignis, was eben dazu führt, dass diese sogenannte kritische Masse wächst.
Ja, aber die Tagesschau sagt doch, hier gibt's gar nichts zu sehen.
Ja, das hat sie auch sonst immer gesagt.
Ja, ja.
Und trotz dieser Tagesschau-Beschallung hat es ja immer wieder Leute gegeben, die da den Absprung geschafft haben. Mhm. Es hat ja auch zu Beginn von Corona ganz, ganz viel Tagesschau gegeben, die ganz, ganz oft gesagt haben, ja, das, was hier die Regierung macht, das ist absolut alternativlos, das ist das einzig Richtige, was hier geht. So, und ich denke, dieser Klops, also diese Veröffentlichung der RKI-Files und wer weiß, was da sonst noch so zum Vorschein kommt, dieser Klops ist wieder so einer, der eben auch gewisse Teile der Bevölkerung jetzt wird, zu der Erkenntnis verhelfen, dass die Leute, die uns hier regieren, vielleicht es mit uns nicht zum Besten meinen, ja. Also davon gehe ich, wie gesagt, aus. Also der Teil der kritischen Masse wird jetzt auf jeden Fall nochmal Zuwachs bekommen. So, und du sagst ja selber, wir bewegen uns gerade auf einen interessanten Sommer zu mit interessanten Wahlen. Mhm. Und ich denke, früher oder später werden sich auch diese Leute, die jetzt den Absprung schaffen, die werden sich dann auch die Frage stellen, wen kann ich denn noch wählen? So, und dann werden die nicht zwingend auf die Idee kommen, jetzt beispielsweise die AfD zu wählen, aber die werden auf die Idee kommen, okay, die Grünen, die SPD und die CDU und die FDP sowieso kann man nicht mehr wählen. Also diese Parteien können theoretisch tatsächlich aufgrund dieser Veröffentlichungen an Zuspruch zumindest verlieren. Ob sich diese Verluste der etablierten Parteien dann wiederum in Zuwächse für die AfD ummünzen lassen, wage ich noch zu bezweifeln, aber man weiß ja nie, was kommt. Ne? So, wichtig ist jetzt natürlich, dass man eben ja da am Ball bleibt und den Leuten das jetzt wirklich permanent um die Ohren haut. Also, dass man wirklich jetzt, also gerade auch so wir von den alternativen Medien, dass man jetzt nicht ruhig wird, dass man jetzt nicht sagt, okay, toll, ist es rausgekommen. Ja, man muss jetzt wirklich den Leuten. Es
ist ja auch bisher nur ganz wenig rausgekommen.
Aber es ist ja schon genug rausgekommen. Ja. Es ist ja, ich sag mal, für den Otto Normal Sterblichen ist es ja schon, ja, ich meine, letzten Endes Maskenpflicht für den Arsch, Schulschließungen,
Lockdowns,
3G und so weiter, also diese ganzen Stichwörter.
Aber dieser geschwärzte Typ, ne, da muss noch einer zur Hochskalierung, muss noch einer das Okay geben, ne?
Ja.
Dieser geschwärzte Typ an der Stelle, den gab's doch an anderen Stellen auch. Weißt du, da hat auch irgendein Typ auch für der ARD-Tagesschau gesagt, so ab jetzt gibt es nur noch ein Thema und zwar jeden Tag von morgens bis abends, hier Inzidenzzahlen und so, ihr wisst ja, ne, was anderes gibt es gar nicht mehr.
Ja, die übrigens auch komplett sinnlos die gewesen
völlig sinnlos abgedreht waren, was wir immer gesagt haben, ne, aber das war jeden Scheißtag damals war das Thema. So, und die mussten das umsetzen, die Medien mussten das umsetzen, ne, das ist ja nicht, da war doch auch ein geschwärzter Mensch, der da irgendwo mal gesagt hat, hör mal hier, jetzt, ab jetzt wird es skaliert, ne.
So, ab jetzt wird, ab
so,
jetzt
und an vielen anderen richtig. Stellen, das wurde ja auch, das war natürlich auch eine internationale Sache, darf man ja nicht vergessen, ne, wo war denn da hier der geschwärzte Typ, ne, da gibt's natürlich noch so viel in Erfahrung zu bringen.
Eine ganze.
Das ist ja nur der Anfang.
Ja, das ist, ich sag mal, es ist das Oberfläche. Es ist die Oberfläche, die jetzt gewissermaßen doch deutlich Risse, ach, nicht nur Risse, die Oberfläche, die ist, wenn du so willst, komplett eingestürzt. Also, wie gesagt, die Erzählungen von damals, dieser ganze Quatsch, also diese, ich sag mal, diese ganzen Stichwörter, die man uns damals um die Ohren gehauen hat, die haben sich wirklich als Unsinn entpuppt. Und das, ne, obwohl diese Dokumente ja noch weitestgehend ja unlesbar sind. Ja, selbst aufgrund dieser Tatsache, dass da noch nicht alles rausgekommen ist. Trotzdem wissen wir, Masken, 3G, 2G, Impfungen, Schulschließungen, Lockdowns, alles Bullshit. Hm. So, und worum geht's denn? Also das ist doch das, was die Leute interessiert. Also letzten Endes, mehr muss mich ja jetzt nicht interessieren eigentlich. So, ich meine, mehr zu wissen wäre natürlich auch interessant, aber das ist es doch eigentlich. Die haben das Land über 2 Jahre wirklich terrorisiert.
Ja.
Und ich schätze mal, auch die Leute, die da mitgemacht haben, die werden sich in dieser Zeit auch nicht wohl gefühlt haben. Ne? Der eine oder andere wird sich hier so ganz Stockholm-Syndrom-mäßig damit arrangiert haben.
Naja,
also aber viele Leute werden doch dann auch gesagt.
Der kleine Mitmacher irgendwo, der hatte ja sogar Spaß dabei, ne? Was weiß ich.
Ja, das sage ich immer hier, das sind diese Vollfunde.
Der kleine Blockwacht um die Ecke.
Der kleine Anzeigenhauptmeister, ja.
Also, ja, Anzeigenhauptmeister, genau.
Die gibt es ja, klar, aber das sind eben nicht
die beiden. Das war die Hochzeit, das war ihre
Zeit. Das war deren große Zeit. Die werden jetzt wahrscheinlich, die werden jetzt Anzeigenhauptmeister. Ne? Ich sage dir. Ja. Ich sage es dir, die werden jetzt Anzeigenhauptmeister, weil sie nichts Besseres zu tun haben, weil ne, die große Zeit ist vorbei. Ja. Ne? Ich brauche eine neue Beschäftigung. Ne?
Der sieht ja auch so aus, der hat ja auch so einen Ganzkörper-Corona-Anzug an, der Typ. Ne? Immer
ja,
so.
Ja, klar, ich wette, der ist wahrscheinlich auch wirklich hier in so Anzügen zum Einkaufen gegangen, wie wir damals hier gesessen haben.
Ja,
ne?
Ja.
Hundertprozentig. Ja.
Aber hast du dir eigentlich noch Notizen gemacht?
Natürlich habe ich mir Notizen gemacht. Was denn sonst?
Nein, etwa mit einem Stift von...
Hörner.
Denn
Freiheit schreibt man mit Hörner.
Hörnerstifte. Die besten Stifte überhaupt. Damit schreiben sie wie von selbst. Die Stifte schreiben eigentlich für sie. Sind auch noch wunderschön anzuschauen. Liegen wunderbar in der Hand. Und sie bekommen 10% Rabatt auch noch, wenn sie den Link, Einblendung, jetzt Mats ab, wenn Sie auf den Link klicken, bei Hörner bestellen und in Bemerkung Freiheit 10 eingeben. Als treuer Zuschauer des Dachtheken-Duetts erhalten Sie 10% Rabatt.
Genau, unterstützen
Sollten Sie nicht
Herrn,
verpassen.
Herrn Hörner, ja, weil Herr Hörner unterstützt auch uns. Ja, und Sie merken es schon, wir kommen zum abschließenden, herausragenden Werbeblock. Und ja, hier... Wir haben ja letzte Woche vorletzte Woche diese wunderbaren Buttons bekommen. Schön. Ja, hier, was steht drauf? Viva la Libertad, carajo. Dieses Motiv gibt es jetzt auch als T-Shirt und ich glaube auch als Hoodie und Pullover und alles Mögliche.
Die können sich ganz neu einkleiden.
Genau, im NCAP Store. Ich glaube, die ersten Verkäufe sind schon raus. Ne? Lieber Dirk, nochmal herzlichen Dank für dieses Motiv. Es geht jetzt in die ganze Welt hinaus.
Auch da, wenn Sie da interessiert sind, Einblendung jetzt.
Genau.
Mats ab.
Richtig. So, was haben wir denn dann?
Sollen wir schon mal ankündigen und nächste Woche oder übernächste Woche, werden wir ihn hier, das Original, in einer streng limitierten Auflage von genau 3 Stück, die wir gerade anfertigen lassen, Hand zusammengesetzt, Hand bemalt, wird nicht ganz günstig. Den Preis sind wir noch am Aushandeln mit den Herstellern. Das ist also wirklich fast Unikate.
Fast Unikate.
Also wie nennt man das? Trilikate oder
das
sowas?
Keine Ahnung.
Jedenfalls ist die Auflage
strengstens
limitiert.
Auflage 3 und Sie haben die Möglichkeit, einen davon zu bestellen. Also da werden Sie noch in 100 Jahren stolz Ihrem Enkel diese kleine Statue zeigen können. Also es wird weniger Millet-Figuren als Bitcoins geben, so viel können wir versprechen.
Ja,
ja. Ja, ansonsten.
3,21 Millionenstel, so viele.
So, wow, hätte ich jetzt nicht zusammenbekommen. Ansonsten habe ich mir von unserem lieben Freund und Kollegen Benjamin Mutlak sagen lassen, dass mein Werbespruch für unsere
Haarflöte
hier ziemlich gut ist. Meine Damen und Herren, wenn Sie so
riechen wollen, du kannst auch singen.
Ich überlege mir einen Jingle.
Okay.
Ich überlege mir einen Jingle. Also wenn Sie riechen wollen wie wir, dann empfehlen sich diese Haarpflegeprodukte. Ich habe hier das Shampoo erfrischend libertär von Eigentümlich Frei.
Und ich habe das Rasierwasser erfrischend libertär. Sollten Sie mal antesten. Wunderbar. Ich habe es jeden Morgen.
Und hier außerdem für die Bartträger unter Ihnen, ja, das Bartöl, mindestens genauso erfrischend, libertär. Ja, damit unterstützen Sie Eigentümlich Frei und
was Sie natürlich auch bestellen können. Ne? Die aktuelle Ausgabe ist, glaube ich, jene hier.
Ja.
Probeabo können Sie jederzeit machen. Wenn Sie noch nicht im Club sind, sollten Sie das vielleicht nachholen,
ja,
darüber nachdenken. Das ist unser Hausmagazin und unsere Haus-Internetseite mit täglich frischen Kolumnen. Ganz viele an der Zahl, ich glaube mehr als 25
ja,
in der Woche. Freiheitsfunken.info, da können ja Sie auch mal reinschauen. Da können Sie uns und unsere Sendung auch unterstützen, auch in monetärer Art und Weise, mit den vielfältigsten Möglichkeiten über PayPal, über Bitcoin, über Kreditkarte,
alles,
über Überweisung, über
ja,
viele andere Dinge. Dankeschön an dieser Stelle.
So, und ja, dann noch zwei quasi Veranstaltungshinweise, wo du gerade Sendung gesagt hast. Ich bin am Montag beim Harlekin. Das ist ein Kanal, Harlekin. Ich sag jetzt auch mal Einblendung jetzt. Vielleicht kann der Sascha da was einblenden, vielleicht den Kanal, ich weiß nicht, irgendwas wird er schon einblenden können. Ich bin, wie gesagt, am Montag beim Harlekin und werde mich dann mal mit ihm unterhalten. Er ist jetzt so ein, ich weiß gar nicht, wie neu der schon ist, also er ist jetzt auch schon ein, zwei Jahre ist er schon bei YouTube und da werden wir uns dann auch mal unterhalten. Er hatte auch schon den Michael Werner da, die Uta Ogilvy, der Sascha spielt da heute, Kollege Koll spielt da heute Poker. Sag mal,
Michael Werner, wollten wir nicht auch noch das Lied in zwei Versionen einspielen? Michael, falls du uns siehst, nächste Woche.
Nächste Woche.
Ne? Nächste Woche werden wir mit Ihnen, werden wir Sie als Musikexperte einmal antesten.
Genau.
Und wollen Ihre Hilfe erfragen.
Richtig,
liebe Zuschauer,
richtig,
und Zuhörer.
Genau.
Da können Sie also schon mal gespannt drauf sein, weil wir haben zwei Versionen eines Liedes und Sie können mit darüber entscheiden, welches Ihnen besser gefällt,
ja,
und welches wir demnächst für Werbezwecke hier,
okay, warte,
für uns einsetzen.
Das schreibe ich mir hier direkt auf. So.
Sehr gute Idee.
Wie gesagt,
solltest du aber vielleicht mit einem Hörnerstift schreiben.
Stimmt. Womit denn sonst? Da nehme ich hier diesen billigen Mist.
Wie gehen die eigentlich auf? Das ist der Füller.
Das ist der Füller.
Der Füller hat wahrscheinlich keine Patrone, ne?
Nee.
Dann gebe ich dir doch mal den Pen an oder so.
Den Pen.
Oh,
wundervoll. Oh, wie der in der Hand liegt. Unfassbar.
Sag ja. Und jetzt schreibst du dich von selbst. Jetzt brauchst du gar nicht mehr drüber nachdenken. Oh, guck mal, und so schön. Herrlich. Freiheit 10 war das der Stichwort
genau,
für 10% Rabatt.
Das ist ja ein Erlebnis.
Sehr schön. Nee, das dürfen wir wirklich nicht vergessen.
Ja.
Irgendwas hatten wir noch. Warst du jetzt so am Ende der Sendung angelangt schon?
Ja, ich war am Ende der Sendung angelangt und ich wollte an dieser Stelle vielleicht nochmal Werbung für unseren Stammtisch machen. Meine Damen,
ich habe da einen Punkt hinterher, aber mach mal.
Ja, wissen Sie, wir treffen uns ja jetzt regelmäßig einmal im Monat. Ja, André Lichtschlag war beim letzten Mal auch dabei und wird auch beim nächsten Mal dabei sein, hoffentlich. Ne? Ansonsten treffen wir uns immer am zweiten Freitag im Monat, das wird also in dem Fall jetzt der 12. April sein, in Grevenbruch zu unserem Stammtisch. Und da sitzen wir dann und unterhalten uns und haben jede Menge gute Laune und Heiterkeit. Nee, es macht also wirklich Spaß. Also ich freue mich auch immer wieder, wenn neue Gäste dort erscheinen. Ich habe schon einige von ihnen dort kennengelernt. Also es ist hochinteressant, also wie viele Leute sich dieses Format angucken. Welche Leute?
Und es fehlt nicht mehr, ich kann das jetzt bestätigen, ich war immer dabei. Es fehlt wirklich nicht mehr viel. Wir müssen noch, oder du musst noch ein bisschen mehr Zulauf haben.
Ja.
Dann, glaube ich, kannst du das Restaurant komplett anmieten.
Dann kann ich das wirklich, ne? Ich muss es ja nicht
anmieten. Dann musst du es sogar anmieten, weil ja, dann ist kein Platz mehr für
ja, andere es ist, Gäste da. Wir sind neulich wirklich komplett eskaliert. Da waren dann auf einmal, ich glaube, knapp 40 Leute anwesend. 37, 38, ich weiß nicht genau, waren dann doch ziemlich viele, die dann da aufgeschlagen sind. Das war schon mal ein deutliches Plus zu den, ich weiß
wie
nicht.
Wie viele werden reinpassen? 60, 70 vielleicht?
Also es sind ja noch hier diese Tische an der Reihe, da nicht in diesem Gastraum, sondern quasi neben dem Gastraum da im Gang, da würden auch noch mal 20 Leute, glaube ich, locker reinpassen. Ich meine, wir sitzen da jetzt nicht alle an einem Tisch. Das
muss mittelfristiges Ziel sein.
Das ist, dass wir den Laden voll kriegen und dass wir dann da, es gibt auch noch zwei Kegelbahnen, wer weiß.
Libertäres Kegeln.
Ja, wir machen einfach so, keine Ahnung, kommen Sie einfach vorbei. Ne? Also schreiben Sie uns an, dann wissen Sie, dann sagen wir Ihnen, wo das Ganze stattfindet. Ist jetzt nicht hochgeheim, aber ne, man muss es ja nicht. Man muss ja, wie heißt es nochmal, die Pferde nicht scheu machen, ne? Ja, ja, ich glaube so von
mir aus. Weißt du, was mir da eingefallen ist?
Ja,
Wollten wir nicht noch irgendwas über die Werteunion bequatschen?
Die Werteunion, ja. Ich habe
alte Geschichte Werteunion.
Stimmt. Die Werteunion, da ist mir aufgefallen, Bürger für Thüringen schließen sich mit Werteunion zusammen. Und das ist jetzt erst 4 Tage alt.
Ja, und das ist wieder nicht die ganze Wahrheit, habe ich dir ja gesagt. Ne?
Ja.
Das sind nämlich die Bürger für Thüringen. Pass auf, die Bürger für Thüringen sind eine Abspaltung, ich glaube, einer FDP-Abgeordneten im Landtag, ne, die schon da saß.
Ja.
So, und das ist eine, pass auf, das darf man sich nicht vertun, Bürger für Thüringen ist eine der Gruppen, die sich im letzten Herbst zusammengefunden haben, um das Bündnis für Thüringen zu gründen. Mhm. Ein Mitglied des Bündnis für Thüringen, wo dann auch übrigens Gaststar Hans-Georg Maaßen war, mhm, und die Werteunion damals noch als Verein auch beteiligt, mhm, war. Das waren 4 Parteien oder wenn man so will oder Gruppierungen. Nee, 5 sogar mit der Werteunion, weil dazu kam
die Basis, die
Bürger für Thüringen, mhm, dann die Basis als Corona-Kritiker-Partei, ja, ne? Dann war das Bündnis Deutschland dabei, mhm, und zwar das Bündnis Deutschland in Thüringen interessanterweise als ehemalige Freie Wähler, weil nämlich, okay, die Freien Wähler über Aiwanger gesagt hat, ihr dürft da jetzt nicht mit anderen,
ja,
und die gesagt, okay, dann sind wir ab jetzt das Bündnis Deutschland, weiß ich auch
nicht. Okay.
Und war es noch einer oder war das 4. schon die Werteunion? Egal. Jedenfalls waren also viele, die sich zusammengetan, mhm, haben, ne, und haben gesagt, okay, wir machen, war ja auch Vera Lengsfeld von, mhm, außen, hat das unterstützt und, mhm, so weiter. Und hat gesagt, wir machen da jetzt eine konservativ-liberale Bürgerliste.
Mhm. Liberal-konservativ.
Und da, genau, ist die Werteunion ein Teil davon. So, und jetzt hat die Werteunion sich als Partei gegründet. Und einer dieser in diesem Gründungsvorstand, die da auf einmal aufploppten um Maaßen drumherum, war, mhm, sogar einer aus Thüringen. Mhm. Irgendwas mit W, den Namen habe ich vergessen, kannte ihn nicht. Mhm. So, und der hat aber jetzt gesagt, nee, mit diesen ganzen Leuten habe ich gar nichts zu tun haben. Mhm. Sondern nur mit den Bürger für Thüringen, nicht mit dem Bündnis für Thüringen. So, mhm, mit den anderen Bündnis für Thüringen will er gar nichts zu tun haben. Mit den Bürger für Thüringen aber ja. Mhm. Minus, wenn ich das richtig verstanden habe, diese Landtagsabgeordnete, die nämlich jetzt auch nicht dabei ist. Aber die Bürger für Thüringen, minus diese Landtagsabgeordnete, die haben jetzt gesagt, wir treten, sobald irgendwann mal die Werteunion in Thüringen gegründet ist, mhm, wir treten der Werteunion bei. So, also, wie gesagt, das sind auch wieder so Dinge, die ich nicht so ganz verstehe. Wieso viele Ungereimtheiten bei dieser ganzen Werteunion-Geschichte? Erst, mhm, tritt Hans-Georg Maaßen mit denen allen auf, mhm, und sagt, hey mal, wir sind jetzt hier eins und wir wollen uns hier zusammen stärken und machen da eine gemeinsame Liste. Mhm. So, um dann einen Stellvertreter zu haben, der hat gesagt, nee, mit euch wollen wir ja gar nicht.
Okay.
Ne? So, wir mit einem Teil von euch vielleicht. So, und die wechseln jetzt auch noch die Seite so und da machen wir jetzt was. Der andere nicht, weil wir sind jetzt die ganz großen Neuen am Start. Ne? So, und da habe ich gedacht, das passt aber auch zu der Geschichte. Ich habe jetzt neulich ein Interview gesehen, genau auf dem Kanal der Werteunion. Mhm. Da hatten sie ja diesen Interviewer, Reinhardt hatten sie ja rausgeschmissen, mhm, weil er da, egal, haben wir ja schon alles behandelt, ne? Mhm. Und der neue Interview, ich weiß nicht, ob er jetzt öfters auftaucht, war eben Klaus Kelle, der da auftauchte. Ne? Und da war ein Interview von Klaus Kelle mit Hans-Georg Maaßen, mhm, allgemein rundum. Mhm. Und witzigerweise, da muss ich ja sagen, fand ich ja wieder Hans-Georg Maaßen eigentlich recht überzeugend an vielen Stellen. Ne? Mhm. Und also was ich zum Beispiel hochinteressant fand, dass er gesagt hat, wir als Deutsche, unsere Position außenpolitisch ist, ein gutes Verhältnis auch zum Nachbarn Russland zu haben. Mhm. Die Amerikaner müssen und können das anders sehen, sagt er, mhm, aber wir sind in einer anderen Lage hier in Europa. Wir müssen gucken, dass wir da Ausgleich finden und auch diplomatisch auf die Russen zugehen und so weiter. Da war Klaus Kelle selbst ziemlich schockiert, der nämlich da eine ganz andere Position hat. Mhm. Und wie man weiß, auch viele in der Werteunion haben eine ganz andere Position. Ne? Und da frage ich mich, und dann sieht man Hans-Georg Maaßen mit so einer Position, ne? Und der schart aber diese Leute da um sich, die sich auf einmal ganz komisch verhalten, die diese ganzen Interviews gegeben haben, die den ganzen Leuten vom Kopf gestoßen haben, mm-hmm, und eigentlich das Projekt Werteunion ja völlig beerdigt haben. Mm-hmm. Ne? So, was ist jetzt da passiert? Wieso schart er diese Leute um sich, ne? die da auch so in so einer wichtigen Frage eine ganz anders positioniert sind? Und da ist mir so eingefallen, man muss vielleicht nicht immer den Aluhut aufhaben. Vielleicht hat der auch einfach so eine notorische Schwäche, sich die richtigen Leute um sich zu scharen. Ne?
Ja.
Ne, hat also gesagt, Maaßen vielleicht lieber nicht, war ihm irgendwie, weiß ich nicht, passte nicht. Mhm. Oder hat ihn nicht einbinden können. Wir können ja mal Krall. Freundlich sprechen. Krall. Hat ihn nicht einbinden können. Wie gesagt, er hätte eigentlich jeden Tag auf Knien Krall bitten müssen, mhm, mitzumachen, weil das war ganz wichtig, mhm, für den Erfolg. Hat er nicht gemacht. So hat sich dann diese Leute, die da sowieso gar nichts mit Krall zu tun haben, was ja auch bei Maaßen immer angeklungen ist. Und die anderen, die können ja gar nicht mit den Positionen, mhm, von Krall und so. Ne? Aber Krall hätte zum Beispiel außenpolitisch super zu ihm gepasst, mhm, ne? Mit ein bisschen diplomatischer an der Stelle. So, und schart sich solche Leute um sich, und ich musste daran denken, ja, es gibt so Leute, die notorisch die falschen Menschen um sich scharen, ne, und irgendwie da kein Gespür für Menschenkenntnis haben. Kann das sein? Kann ja auch eine Klärung sein, ne? Weil wir so viel drüber gesprochen haben, wollte ich mal sagen.
Möglicherweise. Also, wie heißt es so schön? Totgesagte leben ja bekanntlich länger und.
Ja, aber glaubst du, dass die Werteunion noch irgendeine Schnitte hat bei den Wahlen?
Bei den Wahlen weiß ich nicht. Also die Frage ist jetzt wirklich, ob sich aus dieser Konstellation etwas Vernünftiges wird bilden können. Schwierig. Also wie gesagt, ich meine, Hans-Georg Maaßen mit seinen hier und da dann doch vertretbaren Positionen ist das eine. Ja, aber wie gesagt, du sagst ja selber, er schart da Leute um sich herum, die dann vielleicht völlig anderer Meinung sind. Ich weiß nicht, wie gut sowas laufen kann. Also wenn gerade bei so einer Parteineugründung nicht alle in den wesentlichen Punkten an einem Strick ziehen, dann wird das, wie gesagt, zu Reibereien führen. Und diese Reibereien, die lassen die Energie, die dann vielleicht vorhanden ist, schlicht und ergreifend verpuffen. Vielleicht kommt es ja dann doch noch mal zu einem großen Clash. Vielleicht explodiert
wenn,
die WU.
Wenn du einmal erwähnt wurdest bei so Umfragen, ja, in so einem 1%-Turm bist, ja, ne, ja, wie es jetzt die Werteunion war,
ja,
da kommst du da nicht mehr so leicht raus. Ne, da, also die, wie gesagt, die hatten ja einen Lauf. Die wären ja bequem über 5% in Umfragen gelandet, wenn die nicht wirklich systematisch den gesamten alternativen Bereich gegen sich aufgebracht hätten. Ne?
Ja. In Form vollendet.
Also da war ja eine Euphorie, um es nochmal zu sagen, für die Werteunion da, die ich so wirklich selten erlebt habe, wahrscheinlich nie erlebt habe, ja, im Dezember noch.
Ja, ja.
Ne? Und schwupp, hat man es alles ins Gegenteil verkehrt und da kommen die nicht mehr raus. Da kommst du ja nicht raus mit irgendwie ein paar Langweilern an der Spitze.
Nee. Ja? Wie gesagt, also ich meine, das größte Problem meiner Meinung nach ist tatsächlich, dass es wahrscheinlich über diese internen Querelen, der Laden in sich zusammenbrechen wird. Ja, also wie gesagt, Hans-Georg Maaßen, schön und gut, was er da vielleicht für vernünftige Positionen hat. Aber wenn er die eben als Parteivorsitzender auch nicht exakt so nach außen vertreten kann, dann ist das ja sinnlos. So, dann ist das, dann wird er ja selber gewissermaßen früher oder später feststellen müssen, dass er da vielleicht doch nicht an der richtigen Stelle ist. Also vielleicht wird er dann ja
irgendwann. Er wäre ja nicht der erste Parteigründer, ne? Ich denke da an einen Herrn Lucke und ähnliche.
Beispielsweise, ne? Ja, der dann einfach mal geht. Ne? So, aber was bleibt dann? Also ich sage jetzt mal, was hast du dann? Dann hast du gar nichts mehr. Ne? Also. Maaßen, also ich meine, anders als bei der AfD, war die AfD, anders als bei der AfD ist die Werteunion ja nun mal doch ziemlich abhängig von Maaßen. Es ist ja in den Augen vieler eben die Maaßen-Partei und die AfD war nie die Lucke-Partei. Die AfD war immer so eine Professorenpartei. Da hattest du dann ja mehrere Gesichter hier. Wer war da alles drin?
Aber vor allen Dingen war die AfD eben dann ein, wie heißt es so schön, gieriger Haufen. Ne? Also die haben halt auch Haufen, alles erstmal aufgenommen und da kamen dann auch ganz interessante Typen auf einmal zusammen. Ne?
Richtig.
Die Werteunion hat jetzt so einen Wert darauf gelegt, unglaublich steril zu sein, ja, und bloß nicht die Falschen aufzunehmen, ja, hat jetzt immer noch nur gerade mal 40 Mitglieder oder so. Ne? Und und dann irgendwie mit ein paar Langweilern von der CDU, ja.
Das wird nichts. Nee, das wird nichts. Dann könnte ich mir höchstens, also ich könnte mir dann eher vorstellen, dass das Maaßen dann, weiß ich nicht, die Segel streicht.
Ja.
Und dann sagt, okay, komm, Markus, lass uns was zusammen machen.
Ja, wenn Markus Krall dann nicht unsere Idee aufgegriffen hat bis dahin.
Ne? Wenn Markus Krall nicht unsere Idee aufgegriffen haben wird und der Partei der Vernunft beigetreten sein wird, was wir ja immer noch für den größten, ja.
Und das ist ja auch ein schöner Schlussstrich jetzt oder ein schöner Schlusspunkt. Morgen, glaube ich, am Karfreitag entscheidet der Bundeswahlleiter über die Zulassung der Parteien zur Europawahl.
Wow.
Und dann wird vermutlich die Libertäre Partei der Vernunft, die kleine, aber feine Libertäre Partei der Vernunft, auf dem Wahlzettel stehen. Und wir haben gehört, da sind viele Dinge in Vorbereitung, viele lustige Dinge zur Verbreitung unserer Ideen. Also warum nicht? Lasst viele Blumen blühen und auch dieses Blümchen wollen wir mit Interesse beobachten.
Ja, ja, natürlich. So, wir werden immer länger, ne?
Jetzt habe ich auch noch Ostern in Osterstichpunkt. Ne? Wir müssen auch noch den Zuschauern frohe Ostern wünschen.
Frohe Ostern, genau. Ne?
oder wollen den Zuschauern frohe Ostern wünschen.
Genießen Sie die freie Zeit, erholen Sie sich gut von diesem ganzen Unsinn um uns herum. Es ist alles, darf man nicht zu ernst nehmen, ne? So, erholen Sie sich gut, haben Sie eine schöne Zeit mit Ihrer Familie, essen Sie was Leckeres und so weiter und so fort. Wir sehen uns dann ja
hoffentlich. Das hast du schön gesagt.
Ne? Jetzt hast du mich wieder unterbrochen. Die Leute mögen es nicht. Die mögen es nicht, wenn du mich unterbrichst. Das sagen viele.
Das stimmt.
Und jetzt bin ich wieder raus.
Meine Frau sagt mir das auch immer.
Was wollte ich sagen? Hoffentlich sehen wir uns nächste Woche wieder. Herzlichen Dank fürs Einschalten. Alles Gute, bis dahin und tschüss.
Und tschüss.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.